Auch wenn jetzt ein, wenn ich einen Roman, also ich war gerade so, ich habe einen Roman abgeschlossen und dann ist natürlich erstmal eine gewisse Erleichterung, auch bei mir, die dann eintritt und eine gewisse Freude, dass es dann fertig ist. Und so aber dann so nach 2, 3 Tagen, ja, und was kommt jetzt? So. Und dann ist halt das, dieses Leistungsding bei mir, der Leistungsmotor springt sofort an und dann habe ich jetzt innerhalb von 4 Monaten Novelle geschrieben, 130 Seiten. Und das peitsche ich so durch und ich werde dafür oft, Heinz, was, das ist ja toll, bist du alles, was du alles so machst und so, ne?
Ja.
Aber in Wahrheit ist das gar keine, empfinde ich das gar nicht als große Leistung, sondern dass ich würde es eher als Leistung empfinden, wenn ich mal loslassen könnte. Und mal sagen, ich mache heute mal einen Spaziergang.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind KünstlerInnen, UnternehmerInnen, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen und schlaue Typen. Und ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Ohn. Ich laufe schon sehr, sehr lange. Ich bin ein richtiger Jogger und am liebsten laufe ich in den Schuhen von Ohn. Das sind meine besten Laufschuhe, die ich selbst schon seit über einem Jahr nutze. Ohn ist ein Schweizer Premium-Sports-Brand mit Wurzeln im Running. Das Besondere, ihre Laufschuhe werden von Sportlerinnen für Sportlerinnen entwickelt. Die einzigartigen Hohlelemente, das sind sogenannte Clouds, kombinieren zwei Elemente zugleich. Gedämpfte Landung, gefolgt von einem kraftvollen Abstoß oder wie sie es nennen, Running on Clouds. Ihr Fokus liegt auf der Verbindung von Technik, Design und Qualität und das merke ich bei jeder meiner Joggingrunden. Auf on-running.com habt ihr mit dem Code HOTEMATZE die Gelegenheit, einen Schuh innerhalb von 30 Tagen in und outdoor zu testen. Also wirklich Laufrunden damit zu drehen, sich einen echten Eindruck vom Schuh und vom Laufgefühl zu machen und nicht nur darauf hören und vertrauen, dass ich sie super finde. Wer nicht zufrieden ist, was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, kann den Schuh retournieren und bekommt den vollen Betrag erstattet. Also null Risiko. Vielen herzlichen Dank für die tollen Schuhe und den Support an Ohn. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Den großen Durchbruch hatte Heinz mit seinem Debütroman Fleisch ist mein Gemüse. Ich bin aber schon ein bisschen früher in seine Welt eingestiegen, denn humoristisch wurde ich wirklich von ihm und seinen Kollegen von Studio Braun sozialisiert. Die haben Telefonstreiche gemacht. Ich erinnere mich an viele, viele Autofahrten und WG-Abende und eine Menge Lachtränen. Lange wurde Heinz zu Unrecht in die Gagvogel-Schublade gesteckt, aus der er selbst nur sehr schwer rausgekommen ist. Sein wunderschöner, melancholischer Roman Junge rettet Freund aus Teich ist eins meiner Lieblingsbücher und ist leider untergegangen. Nicht untergegangen ist dann Der goldene Handschuh. Das war ein Riesenerfolg. Damit haben die letzten SchubladendenkerInnen dann gemerkt, dass das mit dem Schubladen und Heinz nicht möglich ist. Wir sprechen ein bisschen über seine Biografie. Als Studio Braun-Fan hat mich interessiert, wie das alles so angefangen hat und entstanden ist. Wir sprechen über seinen kreativen Prozess des Schreibens, welchen Unterschied macht es, wenn man aus der Sicht des Mörders Fritz Honka im Falle von Der goldene Handschuh schreibt oder wenn man aus der Sicht des sympathischen Losers Jürgen Dose schreibt. Heinz schont sich selbst und seine Biografie überhaupt nicht. Es geht um Depressionen, den schwierigen Kontakt zu seiner Mutter. Es geht um Psychosen, Misserfolge, Saufgelage, viele, viele Unzulänglichkeiten. Ich habe ihn gefragt, ob die künstlerische Auseinandersetzung damit etwas heilen kann. Apropos heilen, wir steigen auch ganz, ganz groß ein mit den ganz großen Themen. Für mich war das ein schöner Fan-Moment, Heinz hier im Hotel Matze zu sprechen und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Heinz Strunk. Wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit.
Ja.
Kennst du, weißt du welche?
Der Vorname?
Matthias,
genau. Ja, ja, genau.
Ich habe auch mit T und H bei mir. Bei mir ist es nur meine Familie, die mich so nennt. Und es hat immer so eine leichte, also es ist so mit ganz vielen Gefühlen verbunden.
Ja.
Je nachdem, wie ich mich gerade fühle.
Wenn dich jemand Matthias nennt.
Ja.
Ja.
Also manchmal auch jemand, also wenn mich jemand Fremdes Matthias nennt, dann finde ich das fast schon übergriffig.
Ja.
Also jetzt, ich bin der Matze und du bist Heinz geworden. Wer nennt dich noch Matthias?
Naja, so ganz alte Seilschaft, mein Cousin oder so, ne?
Ja.
Und also Leuten, die mich seit 40 Jahren kennen, denen will ich nicht zumuten, mich plötzlich Heinz nennen zu müssen. Fände ich unverschämt irgendwie.
Ja. Also wenn ich dich jetzt Matthias nennen würde, wäre das komisch für dich?
Ja.
Wäre komisch, ne?
Ja, ja.
Das wäre so übergriffig auch ein bisschen.
Ja, das wäre genau. Wahrscheinlich so, wie du es ihm geschildert hast.
Ja.
Für dich so, ja.
Matthias, also heißt der Sohn Gottes. Nee, Geschenk Gottes.
Ach, guck mal an.
Geschenk Gottes.
Ja.
Und ich habe das in deinem Buch gelesen auch, in einem deiner Bücher, dass die Familie Halfpape ja christlich war.
Ja, sehr, ja, ja.
Und ist das bei dir noch in irgendeiner Form, spielt das noch eine Rolle?
Ja, ich bin ausgewiesener, ich habe das jetzt im aktuellen Roman und auch in dem nächsten, ich habe schon eine Novelle fertig, die nächstes Jahr erscheint. Ich bin ausgewiesener Atheist.
Ja.
Also richtig, richtig, ganz, ganz überzeugter.
Wie bist du dazu gekommen? Weil du hast ja dann, das habe ich gelesen, du hast ja früher mitgebetet und so weiter und saßt mit am Küchentisch mit deiner Oma und so weiter. Und
ja.
Wann bist du da raus und hast gesagt, nee, das gibt's nicht?
Das gab ein Erlebnis. Ich hab mit
wir steigen groß ein hier mit Gott.
Ja, ja. Ich habe mit 18 eine Cannabis-induzierte Psychose erlitten. Ich wusste das aber gar nicht, ich war zu jung, um das beurteilen zu können, dass ich jetzt krank bin. Ich habe einfach nur unendliche Angstzustände gehabt und habe tatsächlich, das war kurz vor den Sommerferien, und ich bin jeden Morgen quasi schweißgebadet aufgewacht in schlimmsten Ängsten und habe in meiner Naivität, Glauben an den lieben Gott, habe ich tatsächlich irgendwie so, wenn man eine Stunde oder so gebetet. Also ich habe das denn tatsächlich, weil die Religion, das Schlimme an der Religion ist, dass sie mit Angst, Sünde und Schuld arbeiten, in erster Linie. Erbsünde, der Mensch ist schuldig von Geburt an. Das ist insbesondere bei den Protestanten ganz, ganz ausgeprägt. Die Katholiken haben ja die Möglichkeit der Beichte. Und da ist es, glaube ich, insgesamt etwas menschenfreundlicher. Aber bei den Protestanten ist es ganz schlimm. Und besonders bei mir und meiner Familie war das sehr ausgeprägt, dieses Angst, Schuld, Sünde. So, und dann habe ich gedacht, mit meinen 18 Jahren, okay, mir geht's so schlecht, ich muss wohl eine schwere Sünde begangen haben. Das geht einem Menschen ja nicht ohne Grund so schlecht. Und habe da gebetet, habe den lieben Gott angefleht, mir doch einen Hinweis zu geben, was ich denn tun könnte. Und das ist dann, wie man sich denken kann, ausgeblieben. Und nachdem das irgendwie so wochenlang so ging und ich nach sehr selbstkritischer Prüfung auch zum Schluss gekommen bin, dass ich da wohl nichts Großartiges verbrochen habe, bin ich, obwohl das eine etwas pathosgeschwängerte Formulierung ist, aber bin ich vom Glauben abgefallen. Und da habe ich den Glauben an den lieben Gott, wie ich ihn mir bis dato vorgestellt habe, verloren. Und mit den vielen Jahren jetzt irgendwie hat sich bei mir die Überzeugung verfestigt, dass das richtig Religion mit ihren unendlichen Verbrechen und ihren unendlichen Toten und ihren unendlichen Raubzügen und dem, was sie dem Menschen das Leben schwer machen, die Wissenschaft verhindern und damit auch den Fortschritt, dass es eine gute, sehr gute Sache wäre, wenn die Religion komplett abgeschafft würden, und zwar sämtliche.
Sämtliche?
Ja.
Also du wirst jetzt auch nicht sagen, der buddhistische Glauben, der könnte uns gut tun, wenn der mehr gelebt werden würde?
Also ich würde mal sagen, da habe ich auch immer gedacht, der Buddhismus sei eine der wenigen Religionen, in dessen Namen keine Menschheitsverbrechen begangen wurden. Und ich beurteile ja Weltanschauungen und Religionen danach, was sie für die Menschen Gutes tun oder Schlechtes so. Insofern würde ich hätte ich gedacht, dass ich den Buddhismus ausnehmen kann. Aber neulich habe ich auch, ich kann es jetzt leider nicht richtig wiedergeben, aber eine nicht ungewichtige Stimme gehört, die auch doch durchaus Zweifel an Buddhismus und dem gehegt hat. Ich kann das jetzt, also das ist jetzt, das habe ich jetzt nicht ergründet, deswegen kann ich das jetzt nur so labern irgendwie, ne?
Du hast mal geschrieben in deiner Titanic-Kolumne, wir kommen aus dem Nichts und verschwinden im Nichts, alles andere ist kindliche Fantasterei.
Richtig.
Richtig gut. Also glaubst du immer noch, aber was ist deine, also wir steigen jetzt wirklich ein bisschen, vielleicht ein bisschen so groß ein, aber warum? Was ist deine Vorstellung vom Tod?
Ja, nachdem da ist dann nichts mehr. Das ist ja mal der Mensch. Offensichtlich ist das ja ein Fehler in der sozusagen im evolutionären Programm, dass der Mensch es nicht einsehen mag, dass der Tod tatsächlich das Ende ist und dass es weder ein ewiges Leben gibt noch ein Fortbestehen. Also wenn man Glück hat und ein großes Genie ist, dann kann man mit ein bisschen Glück, kann man sozusagen die Zeit, der man sich an erinnert an einen, irgendwie auf vielleicht ein paar hundert oder vielleicht auch von mir aus tausend oder man wird sehen, wie lange man sich an Napoleon oder Goethe oder so später erinnern wird. Aber das war's dann auch. Also auf die, sagen wir mal, auf die Strecke, dass, wenn die Erde jetzt irgendwie 13,8 Milliarden Jahre alt ist, dann ist das Universum, nicht die Erde, Entschuldigung, dann kann man sich ja ausrechnen, dass ein paar tausend Jahre vielleicht auch ein überschaubarer Zeitraum sind, nicht? Aber dieses nicht einsehen wollen, dass das, dass es eben da nichts gibt, es gibt auch gar keinen Grund, das anzunehmen. Und das sind also diese sozusagen die Hilfskonstruktion, die der Mensch sich konstruiert, um seinem Leben irgendwie so einen Sinn zu verleihen. Und das war eine etwas ernüchternde Erkenntnis. Und ich bin auch nicht froh, stimmt mich auch nicht fröhlich, dass es so ist, aber ich kann leider keinen anderen nichts anderes sagen.
Ich habe mit Christian Ulm drüber gesprochen, ganz am Ende, wir haben uns vor 2 Jahren unterhalten, und ganz am Ende ging es dann plötzlich um den Tod. Und es war eigentlich schon sozusagen am Tschüss sagen wir voreinander. Und dann hat er nochmal eine 10-minütige Tirade gegen den Tod gehalten. Also er sagte eigentlich, der Tod ist eine Unverschämtheit.
Ja.
Wie siehst du das?
Also, wenn ich eben gesagt habe, dass es ein Fehler der Evolution ist, dass der Mensch den Wunsch hat, irgendwie, dass es dann noch so weitergehen möge, dann kann ich sagen, dass das ist, zumindest bei meinen Großeltern habe ich das die Erfahrung gemacht, so eine Art innere Uhr gibt, dass meine Großmutter am Ende ihres immerhin fast 90-jährigen Lebens sagte, so, jetzt reicht's aber auch mal.
Ah.
So, und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, der ist irgendwie eingebaut. Natürlich bei Leuten, die ganz früh aus dem Leben scheiden müssen, ist das ein bisschen kompliziert. Also wenn das Leben sozusagen überhaupt sich nicht erfüllt und verwirklicht hat. Also ich muss sagen, ich empfinde mein Leben durchaus als nicht, also kein Spaziergang, muss man so formulieren. Und insofern sehe ich dem Tod mit einer gewissen Gelassenheit entgegen.
Weil du weißt, dass da viel passiert ist. Und jetzt nicht, also du bist jetzt nicht so ein langweiliges, hast kein langweiliges Leben gelebt und lebst kein langweiliges Leben, sondern du sagst, naja, ich habe jetzt, es könnte sein, dass du auch irgendwann mit 90 sagst, es ist aber ganz schön, es ging es ganz schön hoch und runter, jetzt reicht's aber mal.
Ich möchte in dem Zusammenhang Fritz J. Radatz zitieren aus seinen Tagebüchern, der so sinngemäß sagte, mein Leben war turbulent, mein Leben war wild und mein Leben war abwechslungsreich und bunt, aber schön war es nicht. Ähnliches hat tatsächlich irgendwie vor kurzem Tina Turner gesagt.
Mhm.
Und das war ja ganz, ganz beeindruckend. Also jemand mit so einer doch irgendwie objektiv sehr, sehr, sehr hohen Lebensleistung, ob man nun die Musik so gut findet oder nicht, das mag mal dahingestellt sein. Aber dass jemand das so sagt, irgendwie schön war mein Leben nicht, das ist Hut ab.
Ein anderer schreibender Mensch, Botho Strauß, sagte mal, dass wir gestimmt zur Welt kommen.
Genau.
Glaubst du das auch?
Das glaube ich tatsächlich auch. Also wenn ich mich, was ich ja ständig tue, kritisch überprüfe, dann muss ich feststellen, dass es so gewisse Wesenszüge gibt, die sich im Wesentlichen nicht verändert haben im Laufe meines gesamten Lebens so.
Gibt es aber welche, die du versuchst loszuwerden?
Ja, das versuche ich mittlerweile auch nicht mehr. Also es ist eher ist eher die Idee des Friedensschließens mit den Defiziten. Und das haben wir auch mit Studio Braun immer versucht, aus Schwächen Stärken machen. Weil irgendwie, also meine Wesenszüge, die ich als belastend finde, irgendwie quasi zu eliminieren, würde ja bedeuten, dass man sich einer doch wahrscheinlich aufwendigen Psychoanalyse oder so unterziehen müsste. Und den Schritt habe ich immer abgelehnt.
Warum?
Weil ich auch da anknüpfend an das, was wir eben sagten, was leistet Religion oder Weltanschauung für die Leute. Ich habe irgendwie original noch niemanden erlebt, der nach einer langjährigen Analyse irgendwie besser dagestanden hätte als vorher. Also im Gegenteil habe ich das, also das klingt jetzt ein bisschen klischee-mäßig und so, aber die Leute sind eher noch verrückter geworden. Und eher noch irgendwie ängstlicher und zweifelnder und grübelnder. So.
Man sagt ja auch, dass es Künstler das auch brauchen. Also die brauchen diesen Brunnen und diesen Brunnen zu versiegen durch vielleicht Psychoanalyse, durch sich alles aufarbeiten und abarbeiten, dass dann vielleicht auch eine Quelle versiegen könnte.
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie das ist, glaube ich, das ist auch so, es klingt mir zu sehr nach Klischee, der traurige, verzweifelte Künstler, der das alles in seiner Kunst ausdrückt, was an dunklen Seiten in seiner Seele sich abspielt, das finde ich irgendwie auch übertrieben. Ich habe selber mal eine sehr, sehr durchaus amüsante, als ich da diese Psychose hatte, die ich erwähnte, dann hat mich meine Mutter dankenswerterweise zu einem Psychoanalytiker geschickt, Dr. Hurtig. Und dann bin ich da als 18-Jähriger, verrückterweise bin ich dann da immer hingefahren, einmal die Woche. Und nach der Anamnese musste ich mich auf die Couch legen. Und dann ging es wirklich ausschließlich darum, meine Träume nicht nur zu erzählen, sondern sie auch zu interpretieren. Nicht? Also Dr. Hurtig saß denn da so und ich erzählte, musste ich das immer aufschreiben, was ich geträumt habe. Und in der letzten Stunde, die ich bei Dr. Hurtig hatte, ist er tatsächlich eingepennt, weil der Traum wahrscheinlich besonders langweilig gewesen wäre. Hat mir aber immer, wir reden jetzt von 1980 oder 81 oder ja. so, für tiefen psychologische Bemühungen erlaube ich mir Ihnen 90 Mark. Also wirklich wirklich große Summe in Rechnung zu stellen. Und das war so meine Erfahrung mit. Und später habe ich dann nochmal so eine Gruppentherapie gemacht, so eine Lavatherapie mit so 10 Leuten, die auch irgendwie zu keinem Ergebnis und zu keiner Besserung führte. Mhm. Und man hört dann ja immer so, Woody Allen geht seit 40 Jahren, na, der hat ja auch mittlerweile ziemlich viel Gründe, zum Analytiker, spielt Klarinette und geht zum Analytiker immer einmal in der Woche. Tja, weiß ich nicht, irgendwie. Aber ich auch da will ich sagen, irgendwie, wenn es Leuten gut tut, regelmäßig mit dem Fachmann zu reden, dann ist das ja nicht, da ist ja nichts gegen zu sagen, bloß halt dieses ganz tiefe Einsteigen sozusagen in die Psychoanalyse, also bis zum ersten Schrei zurückkommen zu wollen, um da die Traumata zu lösen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, ich bin sehr skeptisch.
Wenn du gestimmt zur Welt gekommen bist, was waren da so für, was finden sich da für Töne oder für Sachen in deinem Lied?
Ach, das ist irgendwie so eine Neigung zum sehr stark ausgeprägt zum Trübsinn, ne? Also ich muss mir immer.
Das ist immer noch so?
Ja, das meine ich als Zug, das ändert sich auch nicht, da will ich auch wieder mit kokettieren, noch sonst wie was. Das ist aber so, wenn ich morgens aufwache, bin ich grundsätzlich erstmal nicht gut drauf. So, ich muss mir ich muss immer in den Tag reinfinden, um mir meine sozusagen gute Laune oder halbwegs gute Stimmung, muss ich mir irgendwie richtig erkämpfen.
Ja.
Ne, mir fällt das nicht zu. Ich wäre wahnsinnig gerne, würde ich gerne in der Haut von Horst Lichter stecken. Mhm. Der ist übrigens quasi genauso alt wie ich.
Ja.
Horst Lichter ist 3 Monate älter als ich. Genau. Und vom Typ her sind wir uns ja ziemlich ähnlich. Nur, dass
Horst Lichter sehr gut gelaunt ist.
Bitte?
Er hat die Haarpracht, glaube ich, eher in der Mitte und du hast sie oben, würde ich.
Ja, okay, das ist ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten, Horst und ich, verrückt. Wir sind uns mal bei der Verlangen der Goldenen Kamera 2018 begegnet. Wahnsinn, mich fasziniert das, diese rheinische Frohnatur,
ja.
Die echt richtig gut gelaunt sind und wie vielleicht Christian Ulm auch, den Tod als Unverschämtheit empfinden.
Ja.
So, das ist halt ein anderes. Als andere Wesenszüge.
Darf ich dich fragen, was du dann machst, um deine Laune aufzuhellen? Wenn du merkst, du kommst so ein bisschen griesgrämig in den Tag rein?
Ja, so ein bisschen griesgrämig ist gut. Naja, also ist also relativ zuverlässig hilft immer irgendwie eine körperliche Betätigung, sprich Sport.
Ja.
Ne, ungern mache ich das zwar, aber habe auch kann nicht mehr so lange laufen. Früher waren so 10 Kilometer, habe ich mal locker weggesteckt, aber jetzt mittlerweile.
Dann gehst du stehst früh auf und gehst joggen dann?
Nee, früh nicht, immer so, also ich arbeite eigentlich immer erst eine Schicht.
Nämlich ich meine wirklich, wenn du so dieses in den Tag reinkommen und ich habe das scherzhaft nicht so gut drauf, wie zeichnest du es, wenn du früh aufwachst?
Bezeichnen? Oder wann, meinst du die Uhrzeit?
Nee, wie du deine Stimmung bezeichnest.
Angespannt.
Angespannt.
Ja, ist immer so, was man so gemein unter innere Unruhe so und immer das Gefühl irgendwie auch, dass ich noch nicht richtig, dass ich noch nicht genügend geleistet habe so. Und genau da sind wir nämlich wieder beim Ausgangspunkt. Ich glaube nämlich, dass das damit zu tun hat mit meiner christlichen Sozialisation, dass ich dieses
protestantische
Gefühl von Ungenügen und dass man irgendwie so schuldig ist und dass man irgendwie Dreck am Stecken hat, das ist richtig, das würde ich mal sagen, das habe ich eingeatmet.
Und das kriegt man auch nicht weg. Also nee, auch in dem Wissen, die Kirche oder den Gott, den gibt es nicht und so weiter. Aber
nee, das sitzt ja auf einer anderen Ebene. Das ist ja keine intellektuelle Erkenntnis, die man, das habe ich mir immer gewünscht. Mhm. Ich habe immer mir gewünscht, als ich da so mit 18 da weinend im Bett gelegen habe und versucht mit dem lieben Gott zu sprechen, habe ich mir gedacht, es gibt vielleicht eine Erkenntnis, einen Satz. Und wenn ich darauf stoße, auf diese eine Erkenntnis, dann löst sich das alles. Dann löst sich so ein Knoten. Aber irgendwie, das ist eine intellektuelle Sache, und da irgendwie auf irgendwas zu kommen, das hat keine, das strahlt nicht auf das, sozusagen auf das Unterbewusstsein oder das, was das, wo das jetzt auch mal liegt, der traurige Kern begraben.
Das heißt, es gibt so ein, man versteht das schon, man kann das beschreiben, man kann es analysieren, aber es dringt nicht durch, dass es sich wirklich verändern würde.
Nee, glaub nicht. Also auch ganz viel irgendwie auch, ich dachte dann so mit zwei, also ich habe ja erst mit 40, 42 war ich, als ich da meinen, sozusagen, wenn man so will, Durchbruch hatte mit Ausgänge im Literarischen, wo ich nun gar nicht mir das hätte vorstellen können mit 20, 25, dass ich jemals mal ein Buch schreiben würde.
Fleisch ist mein Gemüse war das.
Genau, und das war ja ein vollkommen aus dem Nichts kommender Überraschungserfolg. Auch der Verlag hat nicht dran geglaubt. Wen soll eine Geschichte über norddeutsche Tanzmuggerband denn schon interessieren? Das ist doch kein Bestsellerstoff und so. Aber das war der große Glücksfall meines Lebens, würde ich sagen. Und mit 25 habe ich so eine naive, war ich ja noch Musiker, und da habe ich den naiven Popmusiktraum geträumt. Ich dachte, ich werde ich war kein Sänger so, aber ich habe komponiert und produziert so.
Ja.
Und so mit so Sängerinnen zusammen und also wirklich auch top Ladies. Und das hat aber nicht so sein sollen. Und da hätte ich, wenn ich auch nur geahnt hätte, dass ich irgendwann mal sowas wie einen Durchbruch schaffe, dann hätte ich gedacht, okay, wenn das passiert, dann ist aber wirklich, dann geht's mir richtig gut.
Mhm.
Und das ist ein ähnliches Phänomen, ich weiß nicht, wie man das in der Psychologie nennt, aber wenn einem ein so mal größtes anzunehmendes Glück und größtes anzunehmendes Unglück passiert, das heißt, sagen wir mal, ganz profan Lottogewinn von 20 Millionen.
Ja.
Oder das große Unglück, Querschnittslähmung, ne?
Ja.
So. Denn hat sich rausgestellt, dass nach ziemlich genau einem Jahr, in beiden Fällen sich das wieder eingepegelt hat auf dem Ursprungsniveau.
Wo man vorher quasi
wo
war.
Man vorher
also,
war,
ja. Da sind wir wieder beim gestimmten Instrument, also beim, oder gestimmt zur Welt kommen.
Ja. Und eben auch das irgendwie, das, was man sich als Normalsterblicher nicht vorstellen kann, warum, ich meine, die legendären Pop-Todesfälle von Elvis bis Prince und Michael Jackson und Whitney Houston und so, wie kann das angehen, dass Leute, die so unendlich viel Erfolg hatten und so reich sind und so dann doch auch geliebt werden, wie kann das sein, dass die so zugrunde gehen? Mit 50.
Ja.
Ne? Also alle sind ja alle so mit um die 50 gestorben, Elvis ein bisschen früher.
Oder die anderen, die 27, ne? Also die
Kurt Cobain-Generation. Ja, das ist, das glaube ich, das ist ganz gut erklärbar durch diesen einfach, das hängt sehr, sehr stark mit Drogenmissbrauch und entsprechend auch Psychosen und so. Ich glaube, das sind alles selbst, also das sind im Affekt oder das ist eher Unglück so.
Ja.
Diesen Club 27, weiß ich, das ist was anderes als diese 45 plus.
Ja.
So nennen wir.
Wir waren gerade bei dem, du wachst auf und möchtest eigentlich, hast so ein der Protestant in dir möchte eigentlich sofort loslegen und legst du dann direkt los?
Ja, auch in Ermangelung von Alternativen. Also ich meine, irgendwie, ich wohne alleine und jedem Menschen stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und auch wenn ich einen Roman, also ich war gerade so, ich habe einen Roman abgeschlossen. Und dann ist natürlich erstmal eine gewisse Erleichterung, auch bei mir, die dann eintritt, und eine gewisse Freude, dass es dann fertig ist. Und so aber dann so nach 2-3 Tagen, ja, und was kommt jetzt? So. Und dann ist halt dieses Leistungsding bei mir, der Leistungsmotor springt sofort an, und dann habe ich jetzt innerhalb von vier Monaten Novelle geschrieben, 130 Seiten. Und das peitsche ich so durch, und ich werde dafür oft, Heinz, das ist ja toll, bist du alles, was du alles so machst und so, ne?
Ja.
Aber in Wahrheit ist das gar keine, empfinde ich das gar nicht als große Leistung, sondern dass ich würde es eher als Leistung empfinden, wenn ich mal loslassen könnte. Und mal sagen, ich mache heute mal einen Spaziergang. Oder ich fahre mal mit dem Auto, eine Spazierfahrt im eigenen PKW.
Ja, das hast du, im Interview habe ich das irgendwo gelesen das war 2019, glaube ich, dass du dir wünschst, mal so 3-4 Tage genau das zu machen, ne? Einfach mal so ein bisschen hang loose, ja. Wie wir Surfer sagen.
Und bist Surfer?
Nein, auf keinen Fall. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ist dir das ja gelungen, weil letztes Jahr ist mal nichts rausgekommen. Also so, wenn man sich, also zumindest habe ich nicht gesehen, vielleicht täusche ich mich auch, aber es ist jetzt so das erste Mal, dass ich denke, hier so ein bisschen im letzten Jahr und vorletzten Jahr, dass da nicht diese Veröffentlichungsmarathon seit Fleisch ist mein Gemüse an. Ja, vorher hat es ja auch schon angefangen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ihm gelungen.
Nee, ich habe gar nicht. Also letztes Jahr war ja nun aus bekannten Gründen war es ja nun ein bisschen schwierig. Also ich habe sozusagen, wenn man so will, vorgeschrieben. Ich bin jetzt also, was das Literarische betrifft, bin ich jetzt eigentlich für 3 Jahre bin ich jetzt so safe. Ne? Also da müsste ich gar nichts mehr machen. Mhm. Und mal gucken, was auf mich zukommt. So an, auch, es gibt ja noch so andere Projekte mit Studio Braun. Warten wir jetzt darauf seit ein Dreivierteljahr fast auf die. Haben wir ein Drehbuch und einen Staffelbogen geschrieben für eine 8-teilige Folge Fraktus 2 für den Sender Sky. Also im Auftrag von haben wir es geschrieben und wir finden es auch sehr gut und wir warten jetzt seit einem Dreivierteljahr original darauf, dass wir eine Zusage bekommen. Ne? Und da hängt und das, wenn es denn eine Zusage gäbe, was ich mittlerweile bezweifle, dann würde das ja anstehen. Dann müsste ich mich dann damit beschäftigen.
Bezweifelt das dann wieder der misanthropische Heinz Strunk?
Ich bin nicht, das ist ganz erstaunlich. Ich bin überhaupt kein Pessimist. Ne? Also ich bin jetzt, also das ist nämlich, ich glaube, ich bin, ich schaue so relativ realistisch auf mich und was jetzt so kommt und was wahrscheinlich ist und was unwahrscheinlich ist. Und die Sache ist mit Film, leider die Erfahrung auch mit meinem schönen Film Jürgen, wo ich auch seit 3 Jahren darauf warte, dass wir mal weitermachen können und ich irgendwie auch mehrere Drehbücher schon geschrieben habe. Und das ist eine rechte Frage, die beim WDR liegen und so, laber, ist uninteressant. Aber das Dumme beim Film ist, das Einzige, was noch richtig viel Geld kostet. Musik ist ja mittlerweile voll demokratisiert, da kann jeder mit seinem Laptop irgendwie, hat also jede Möglichkeit, schreiben kostet auch nichts. Aber Film ist echt teuer. Das heißt, auch wenn ich als sowohl Hauptdarsteller als auch Drehbuchautor, das ist ja schon eine ganze Menge, aber dann bin ich immer darauf angewiesen, entweder auf Netflix oder auf die klassische Finanzierung über Filmförderung oder so, da bin ich ein ganz kleines Rädchen. Deswegen weiß ich, da kann ich noch so gut abliefern, aber es sind in den Redaktionen und so irgendwie Leute, die das aus welchen Gründen auch immer nicht gut finden. Deswegen ist das immer so ganz schwer vorherzusagen. Also da bin ich aber auch nicht pessimistisch. Das ist jetzt mit den vielen Jahren, die ich jetzt auch dabei bin, so die Erfahrung, dass das mit den Film- und Fernsehprojekten ganz schwierig ist.
Jetzt war letztes Jahr pandemiebedingt sozusagen ein bisschen Ruhe, also eben auch kein Filmdreh und kein dies und kein das. Verändert sich irgendwas bei dir, wenn so ein Jahr da ist? Also, oder stehst du dann einfach, wir haben es ja gerade schon gehabt, einfach auf, setzt dich wieder hin und rackerst?
Ja, eigentlich irgendwie ist es schon so, dass sich da für mich nicht viel verändert hat, weil ich ja auch sonst mein Leben so aussieht, aufstehen und irgendwie schreiben oder ja, eigentlich schreiben oder mir Gedanken machen, auf die Suche nach Geistesblitzen gehen. Das Einzige, was jetzt wirklich wegfiel, und das war, glaube ich, auch für mein Gleichgewicht nicht so richtig gut, dass ich gar keinen Auftritt machen konnte. Das ist ja so eine der Möglichkeiten, mit Menschen auch so zu tun zu haben. Und ich bin ja immer sehr froh über ich finde, ich habe ein sehr gutes Publikum, deutlich jünger als ich selber, akademisch vorgebildet, gut aussehend, cool und lässig und gut gekleidet und können sich auch benehmen. Insofern, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne? Dass ich immer nur zu Hause gehockt habe.
Also da fehlt dir dann die Umgebung oder einfach der Kontakt mit anderen Menschen.
Ja, so ja, das auch das Feedback so. Also wenn ich Leute Tickets kaufen für meine Auftritte, dann ist das ja eine Wertschätzung und abgesehen davon, dass es ja auch mein Hauptverdienst ist. Und da ich in Social Media mäßig ich möchte nicht in Konkurrenz treten mit Pietro Lombardi und so. Und da habe ich mich komplett zurückgehalten und deswegen wollte ich auch nicht gegen die Bedeutungslosigkeit gegen anposten. Das habe ich abgelehnt. Und jetzt irgendwie gibt's auch noch. Irgendwie, das fand ich für mich irgendwie unpassend.
Dann bist du dann einfach ruhig und machst dein Ding und.
Bin ruhig und hoffe, dass ich noch nicht ganz vergessen werde und dass ich sozusagen einer nachhaltigen Disziplin nachgehe, nämlich Literatur, wo die eben auch einen anderen Hall hat als Hallraum, als wenn ich ein Comedian wäre, der allabendlich ein Pointenfeuerwerk über das Publikum ergehen lässt, dann ist das zwar ist das ganz schön, die Leute amüsieren sich, aber es ist in der Sekunde vergessen, wo die Show aus ist. Wird einfach auch, das war ein lustiger Abend. Bei mir ist es dann tatsächlich so, dass das sehe ich auch an den Zuschriften, die ich bekomme, dass das, was ich mache, zumindest einigen Leuten was bedeutet. So,
ja.
Sich wiedererkennen, also ich bin ja meiner Literatur oder in dem, was ich mache, ziemlich bekenntnishaft und schon mich ja auch nicht. Und da gibt es Leute da, denen das Trost gibt.
Comedians aber doch auch.
Na, Comedians, also ich wüsste nicht, welchen Trost kriegst toll.
Naja, aber wenn ich also so...
Oder was?
Oder Comedian, du hast ja eine Abneigung auch gegen das Wort und das, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ja auch immer so, keine Ahnung, man könnte auch sagen. Also es gibt ja ganz viele Sachen, wo man sagt, ja, früher habe ich Events gemacht und ich kann mich nicht Eventmanager nennen, weil das ist das,
also
es ist,
ja, das ist Wort, ne?
Horror. Ja, und man hat sieht sofort auch all die anderen Eventmanager. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei dir mit Comedian, dass das ja nicht geht, aber Humor an sich ist ja schon etwas, was einen. Also so wir zu Hause, bei uns ist, wenn schlechte Stimmung ist, wenn wir mal nicht so gut in den Tag kommen, ist das tatsächlich auch mit unserem Sohn, der ist 8, alle Thiels von Studio Braun anzuhören. Oh ja. Das ist dann und auch nachhaltig. Also das ist jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre her? Nee.
Doch, 20 Jahre ungefähr.
Ja, also deswegen ist es schon auch nachhaltig, oder?
Ja, es gibt einen wunderschönen Satz, der heißt Humor als Antwort auf Melancholie, um eben diese zu überwinden.
Von deinem alten Verleger ist das, ne?
Genau, von Alexander Fest. Der ist sicher auch irgendwo her, aber es ist ein schöner Satz und als Möglichkeit, den Widrigkeiten des Daseins zu begegnen. Und deswegen bin ich und auch wir, also ich nehme jetzt mal meine geschätzten Kollegen Jack Palmiger und Rocco Schamoni damit ins Boot. Deswegen sind wir ja auch schwerpunktmäßig Humoristen oder ich bin mittlerweile schwerpunktmäßig nicht mehr Humorist, aber.
Was bist du schwerpunktmäßig?
Ich mich nicht mehr als Humorist, also meine Bücher sind immer ernster geworden, wobei, also die komische Ebene, also trotz allem Ernst auch beim Goldenen Handschuh doch immer vorhanden ist, so, ne? Aber das ist das ja, das kann man ja auch schwer sozusagen abstrakt erklären, was denn der Unterschied ist zwischen, sagen wir mal, so den großen RTL-Comedians von Kaya Jana über Mario Barth bis eben den genannten Chris Toll und das, was wir machen.
Ja.
Die Unterschiede, das klingt auch immer alles so elitär und arrogant, wenn man das so, wir sind hier die Top-Typen und das ist so der Comedy, ich sage jetzt kein böses Wort. So, ne, das gehört sich auch nicht. Also wenn das auch das, ich bin fast 60 und so, und wenn die jungen Leute dann halt, ich das mal so sagen darf, wenn die dann halt das gut finden, ey, geschenkt.
Ne? Aber es ärgert dich ja. Also
es ärgert mich grundsätzlich. Ich hatte immer gedacht, oder Rocco hatte schon vor, zum Beispiel Rocco, ne, als wir mit Studio Braun gerade unseren richtig top am Start waren, hat Rocco mal schon gesagt, ja, aber die Wachablösung, die ist nah. Da stehen schon wieder die neuen, also wie in der Popmusik das so ist. Da stehen die neuen, cooleren Leute mit den fetteren Gags sind in den Startlöchern und uns bleiben vielleicht noch irgendwie 2, 3, 4 Jahre, bis die praktisch in unserer Gag-Tradition da das freshere Nachwuchsmaterial an den Start kommt. Das ist bis heute ausgeblieben. Also ich finde nicht, dass das jemand, also auch in der Generation, sagen wir mal so der mit 30er, das ist so jemand, dass es so Leute gibt, die es ernsthaft so mit dem, was wir so gemacht haben, also Studio Braun, wir machen jetzt ja Theater und machen halt immer Versuche mit Fraktus und so, aber wir machen ja keine Telefongags mehr.
Ja.
Ne, aber so da jemand, der so die Leute, die so in unsere Fußstapfen getreten wären, kenne ich jetzt tatsächlich nicht bekannt. Vielleicht gibt's sie ja, aber ich kenne sie nicht.
Hast du, also für mich ist Studio Braun, also für mich war Hamburg ganz wichtig für meine kulturelle Prägung. Also zum einen Studio Braun, was so Humor betrifft, da habe ich hier neulich mit Felix Lobrecht drüber gesprochen, der jetzt ein sehr bekannter Comedian ist und der wusste gar nicht, wer Studio Braun ist.
Genau.
Also fand ich auch spannend, wo ich, wie kann man das nicht kennen? Und ich habe jetzt auch in der Vorbereitung dann aber gemerkt, weil du es auch selber gesagt hast ein paar Mal, also für mich war das riesig und auch für meine Gruppe von Leuten, die eben Indie-Zeug und so weiter gehört haben, war das auf der einen Seite, hat man Tokotronic gehört, wenn man traurig war, wenn man lustig drauf kommen wollte, euch. Und du hattest aber selber mal gesagt, das war gar nicht so bekannt. Ihr habt irgendwie 30.000 CDs verkauft und es war gar nicht so ein Riesending, wie das für uns schien. Hast du Lust, ein bisschen mal zu erzählen, wie das, also weil ich es eben nicht weiß, wie sowas wie die Thiels oder wie ihr das gemacht habt? Wie, also dass sich diese drei Menschen da zusammentreffen und Gags machen?
War ja noch nicht mal unsere Idee, sondern die Idee von einer Plattenfirma, die es gar nicht mehr gibt, der Mercury oder dem E&R-Typen. Es gibt in Amerika eine Formation, die heißen Jerky Boys. Mhm. Und die extrem erfolgreich waren. Ich glaube, weiß nicht, ob es die noch gibt. Und dieser E&R-Manager wiederum, der dachte, sowas müsste man auf Deutsch machen. Und hat wiederum einen Musikmanager, Alexander von Oswald, damit beauftragt, quasi Leute zu suchen, die sowas könnten.
Ja.
Insofern war das noch nicht mal so, dass Rocco, Jack und ich, wir kannten uns schon ein paar Jahre und haben auch schon zusammen so alles Mögliche gemacht und so, aber es war gar nicht originär unsere Idee, sondern wir sind zusammengeführt worden. Ja, und dann haben wir dieses erste Album aufgenommen und dieses alle Teals, also ich finde ja, Jack Palminger, der von dem der ist, also wir haben die Gags ja nicht zusammen entwickelt und dann hat jetzt das machst du und das könntest du am besten machen, sondern jeder ist mit seiner Idee angekommen und hat hier, gib mal ein Telefon, jetzt habe ich mal eine Idee. Und Jack hat echt die, würde ich mal sagen, so, das waren echt die crazysten Sachen, die von ihm stammen.
Ja.
So, und mit alle Tees, das ist irgendwie, das ist so ein Geniestreich.
Völliger so, Geniestreich. Ne? So. Ja, also es geht eigentlich, er ruft an und möchte alle Teals zusammenführen.
Zusammentrommeln, alle 15 Teals, die es gibt auf der Welt.
Genau. So. Und also das heißt, ihr seid dann in den Raum gekommen, also ich stelle mir das jetzt gerade mal vor und Jacques kommt an und sagt, also heute ist Dienstag, ihr seid verabredet, 12.30 Uhr und er sagt, meine Idee ist...
Nee, wir sitzen verängstigt, wir haben immer verängstigt gesessen, wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Schlange war in dem Fall der Telefonhörer. Und es bedurfte, also, wer macht den Anfang? Nein, ich kann nicht, ich hab so Angst. Mir fällt nichts ein und so. Also schreckliche Versagen, sonst. Man denkt nämlich, ach so, telefonieren, die waren ja wohl immer die ganze Zeit betrunken und haben immer, sind aus dem Lachen gar nicht mehr rausgekommen. Und das ist ja auch... das ist ja auch easy, man sieht ihn ja nicht vor sich, den man anruft. Ja. Das ist ja eine leichte Angelegenheit, war es aber überhaupt nicht. Also zum einen haben wir ja ganzes oft erlebt, dass die Leute aufgelegt haben oder wir auch zum Teil beschimpft wurden oder man hat schon gemerkt, wenn so Leute, Schmidt mit so einem ganz lahmer Stimme hat man selber gleich wieder aufgelegt, weil man wusste, da ist das keine Gag-Power dahinter. Ja. Und das war also eine ganz mühsame Sache und wir waren immer froh, wenn wir uns trafen und zum Telefonieren, dass einer denn endlich mal den Anfang gemacht hat und dann manchmal hat er die anderen so mitgezogen.
Mhm.
So, aber eine insgesamt sehr mühsame Angelegenheit. Ich glaube, es gibt mal einen schönen Satz, von braunem Boden wird wieder ein Telefonat ausgehen. Also wir sind neulich nochmal gefragt worden, irgendwie in irgendeinem Zusammenhang was zu telefonieren, aber auf keinen Fall.
Du hast erst schon erzählt, dass du ja eigentlich Musikproduzent, also bevor du Schriftsteller geworden bist, du warst eigentlich Musikproduzent oder wolltest das mehr sein, hast mit Frauen Musik gemacht und hast auf den... so ein bisschen auf den Hit gewartet.
Genau.
Und die erste Veröffentlichung, ich habe sie aber nicht gehört, war dann aber Spaß mit Heinz.
Ja, Veröffentlichung war es gar nicht, sondern es war eher so, dass ein Freund eine 500er Auflage finanziert hat, CDs.
Ja.
Damals der große Hit, CDs, keine Platten mehr. Und das hat die sagenhafte Summe gekostet von 10.000 Mark, diese 500 mit inklusive Grafik und so. Und das ist gar nicht bei einer Plattenfirma rausgekommen, weil hätte sich gar keine Plattenfirma gefunden. Und ist das über Umwege, das war eine ganz tolle Sache für mich, ist das an die Ärzte gekommen, die kurz vor ihrem Comeback standen mit der Bessie Menschengestalt. Und dann rief mich der große Farin Urlaub an und bat mich darum, um Mitwirkung. Und es war für mich, als ob der Papst persönlich anruft.
Ja.
Und
dein Namen habe ich dann das erste Mal wirklich gehört.
Ja.
Auf die beste Menschengestalt. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen. Ich wusste es jetzt auch nicht mehr. Das ist auch so lange her. Aber für dich war aber die Ärzte und Farin Urlaub war auch ein Ding.
Naja, klar, das waren große, große Stars, nicht?
Ja.
Also die kam ja gerade aus ihrer quasi vierjährigen oder was Comeback-Pause zurück. Aber das war ja trotzdem, waren die ja riesig, und dass die mich nun auserkoren haben, da irgendwie bei ihnen, da irgendwie, ich habe ja nur so ein paar Sprachfitzelchen da gemacht, das war ja keine große Sache, aber es hatte eine ganz hohe ideelle Bedeutung für mich.
Aber was war Spaß mit Heinz? Also wie kann ich mir das, also was war auf diesen 5000?
500.
500.
5000.
Wann
schön wäre es gewesen.
Trick.
Das war eine Abfolge von Kurzhörspielen und Musiken. Also es gab immer ein Kurzhörspiel und eine Musik. Und die Kurzhörspiele waren tatsächlich, da bin ich drauf gekommen, das so zu machen, weil Helge Schneider zu Beginn seiner Karriere, die meisten wissen das gar nicht, zwei CDs gemacht hat, mit zwei Alben mit Hörspielen.
Ja.
Und die sind fantastisch. Er hat alle Rollen selber gesprochen, mit Tonband pitchen, habe ich auch damals gehabt. Ich habe noch eine 8-Spur-Tonbandgerät gehabt, wo man so relativ aufwendig ist zu pitchen. Und das habe ich so gemacht für mich als ich 30 wurde und ich wusste, dass meine Zeit als Musiker abgelaufen war, also auf jeden Fall als Popmusiker, Tanzmusiker habe ich ja dennoch, habe ich dann noch ein paar Jahre betrieben.
Aber so, dass du ein Dieter Bohlen wirst, also ein erfolgreicher Musikproduzent, das da wusstest
war,
du, das war durch.
Das hatte ich, wirklich einige Jahre probiert. Und ich finde auch gar nicht schlecht irgendwie, ich habe irgendwie ein paar toll, also in der Zeit so, ich sag mal so um die 100 Songs geschrieben und aufgenommen mit wechselnden Sängerinnen und es sollte einfach nicht sein. Im Nachhinein ist das, da ich die Schuld immer nicht bei anderen suche, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht hat es nicht einfach nicht gereicht. Ne? Also es ist aber auch alles das, was mit Zeitgeist zu tun hat, so im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort sein, das hat vielleicht auch gefehlt. Ich war auch sehr introvertiert und schüchtern, also ich immer wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so Termine bei Plattenfirmen zu machen, weiß gar nicht, dachte immer, da komme ich sowieso nicht an die richtigen Adressen und so. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann, nachdem ich damit so fertig war mit der Musik, also es war wirklich so mit 30 und dann dachte ich, okay, alles klar, das ist irgendwie vorbei. Und dann habe ich nur aus...
War das wie das Göttliche jetzt zu sagen, so hier, nee, also der, den gibt's nicht und das ist, also ist das so ein...
Ach, das, ich wünsche, ich hätte Tagebuch geschrieben, wie ich das so empfunden habe. Das kann ich nämlich gar nicht so genau, das kann ich gar nicht genau sagen, wie, ob das jetzt so eine Erkenntnis und so, jetzt höre ich auf damit. Ich habe jedenfalls diese nur für mich aus Spaß, diese, also wirklich, wirklich motiviert von Helge Schneider, weil ich das so toll fand, habe ich gedacht, also sowas möchte ich auch mal machen. Und habe ich ja halt diese Hörspiele gemacht und Musik und so, so ganz albernes, so Gaga-Zeug irgendwie. Im Grunde genommen aber schon die Humorgrundierung, die wir dann bei Studio Braun weitergeführt haben. So habe ich so 5, 6 Freunde eingeladen, denen das vorzuspielen. Ja. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich sowas wie echte Begeisterung gespürt. Die Leute haben sich wirklich, die in die Hosen gemacht vor Lachen.
Also du saßt zu Hause
in
deiner Bude und hast deinen 6 Kumpels
mal Kassette angemacht und dann
vorgespielt.
Lache noch nicht vor auf CD. Und einer dieser, die ja damals dabei waren, der einzige auch war, der ein bisschen Geld hatte, der sagte, Mensch, das muss irgendwie weitergehen und ich finanziere dir mal eine CD.
Ah.
So ist das gekommen.
So, und dann kam Bela, durch Bela die Ärzte, dann gab es dann ja irgendwann über Bela bist du auch mit Rocco zusammengekommen.
Genau.
Und so ist Studio Braun und the rest is history.
Naja.
Was ich mich gefragt habe, aber, also dass es humorvoll war, was du da gemacht hast, das kann man ja am Namen so ein bisschen erkennen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, ne, eigentlich wolltest du erfolgreicher Produzent werden, hast mit deiner Coverband rumgemuckt und bist jetzt eigentlich ja nicht, also man würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht der glücklichste 30-Jährige, der jetzt so durch die Welt läuft. Und das dann aber zu Hause so einen Quatsch zu machen. Also die meisten, die ich kenne, die sitzen dann einfach trübsinnig da und schreiben sehr, sehr traurige Liebeslieder.
Ja.
Und aber du hast dann angefangen, deine Stimme zu pitchen.
Genau.
Also woher kam die Komik dann her oder die das
das ist eine Frage, kann ich nicht beantworten, weil davor, also ich war auch kein Klassenclown oder ich war auch, habe mich nicht durch besonderen Humorbegabung hervorgetan irgendwie, also zwischen 20 und 30 hatte ich wahnsinnig viel mit diesen Auswirkungen dieser Psychose zu tun und
das ging so lange.
Ja, irre lange,
also zwischen 30 und 40. Also du hast es ja mit 18 das
gemacht. Ja, mit 18, das war unendlich lang, deswegen habe ich auch nicht studiert. Ja. Ich war im Grunde nicht richtig lebensfähig. Ich war total froh, als ich mit 23 den Anruf bekam von dem Bandleader dieser Tanzmuck-Band, wo ich 15 Jahre dann war, dass ich am Wochenende was zu tun hatte und ein bisschen Geld verdient.
Ich wusste nicht, dass es so lange ging, diese Psychose. Das ist ja
so, ewig. Also die Auswirkungen habe ich im Grunde genommen, die habe ich vielleicht heute noch. Da habe ich heute noch drunter zu lernen. Es gibt auch Leute, das gibt auch dieses Ding irgendwie beim LSD, Horrortrip und dann nicht mehr runterkommen.
Ja.
Und heute waren das ja lächerliche THC-Anteile in Cannabis. Aber heute ist es ja aufs Zehnfache irgendwie. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die abschmieren. Das kriegt man nur nicht so richtig mit. Aber es gibt Leute, die das Hirn wegdampfen und praktisch aus dem Leben. Also ich kenne ein paar, die junge Leute, die seit 4, 5, 6 Jahren von einer Wohngruppe in die nächste und irgendwie versuchen wieder das in ein neues Medikament und so und die kommen nicht mehr runter. Da ist irgendwas dauerhaft im Kopf kaputt gegangen.
Wir waren gerade noch bei dem, wie hast du trotzdem diesen Humor, also da wollte ich eigentlich hin.
Ja, das das ist eben, das ist wirklich aus dem Nichts gekommen. Ich habe, wie gesagt, da 10 Jahre irgendwie da musikmäßig vor mich hingefrickelt und dann fand ich diesen Helge Schneider, das fand ich halt so, das fand ich halt so toll. Das war richtig für mich eine Initialisierung, ne? Das war so, also wie früher, also kann ich, als ich 12 war, da war zum Beispiel Otto Waalkes, ne? Das war so, das gab's bis noch nicht. Das war auch ganz, ganz toll zu seiner Zeit. Und dann gab's irgendwie Helge Schneider und das fand ich so lustig. Ich hatte ja nichts zu tun. Am Wochenende habe ich gemuckt mit Tiffany's, meistens nur einmal am Samstag. Und unter der Woche musste ich mich irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich statt, dass ich nur Popmusik mache, habe ich in drei Monaten diese Hörspiele aufgenommen. Und das war halt wirklich von 0 auf 100. Und die Sachen sind also, das waren, keine Ahnung, 8 Hörspiele, 8 Musiken. Und davon sind, würde ich sagen, heute noch 3/4 echt gut.
Und sitzt du dann, wenn du sowas machst, das machst du ja heute immer noch, ja, also machst du ja heute immer noch humorvolle Beiträge, wie eben damals als 30-Jähriger. Was ist das für ein Vorgang? Also sitzt du dann selber da? Also du willst ja erzeugen, dass da 600 bis 6000 Menschen sitzen und sich einpieseln vor Lachen. Ja. Was ist dann bei dir los in dem Moment?
Och, kann ich gar nicht so sagen. Also das einzige,
also lasst du dich selber über dich kaputt auch manchmal?
Nee, ja, das ist ein bisschen schwierig, würde ich gerne, aber ist ein bisschen schwierig. Also ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich heute heißt ja alles Podcast, aber war auch ein Hörspiel, exklusiv auf Spotify, Heinz Strunks Familienaufstellung, 10 Folgen gemacht. Extremst aufwendig, also noch viel aufwendiger als meine frühen Hörspiele mit der Vertonung. Das ist ein einziges Geschiebe und wenn man dann irgendwie, da klingelt das Telefon und hier mache ich die Atmo und dann hat man 5 Atmos übereinander und so und irgendwann am Ende, wenn es dann alles stimmt, dann habe ich so ein Gefühl dafür mittlerweile, dass es gut ist.
Ja.
Dann brauche ich auch keine Leute mehr, denen ich das vorspiele und die dann so, wo ich mir so den Segen hole oder so, findest das auch lustig, sondern das kann ich irgendwie zum Glück eigentlich ganz gut beurteilen, auch wenn Text fertig ist. Also wenn ich einen Roman fertig habe oder eine Geschichte, wann ich das ins Lektorat gebe.
Ne? Ja.
Und dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es gut ist. Und das ist, ich bin echt streng mit mir und das kommt zum Glück praktisch nicht vor, dass die Leute dann, Entschuldigung, aber ist das dein Ernst oder so mit leicht niedergeschlagenen Mienen da?
Aber sitzt du dann davor sehr als, ist das noch irgendwie emotional oder ist das einfach nur wie so ein jemand, der irgendwie was schmeckt, nicht genussmäßig, sondern einfach nur, das ist salzig, das ist süß. Also ist das so, das ist lustig oder bist du wirklich, also gehst du in eine Emotion rein, wenn du?
Doch, auf jeden Fall. Also, es ist also ein guter Gag oder irgendwas, zum Beispiel auch so, ich gucke ja wahnsinnig viel fern, linear fern und das mache ich unter anderem, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen als alleinigen Grund, aber ich gucke das, weil ich wahnsinnig viel aufschnappe an unfreiwilligem Zeug. Das beste Beispiel sind die Wollnys.
Ja.
Ne? Silvia Wollny ist ein Gag-Gigant und die weiß es nicht, aber es ist fantastisch, was da rauskommt. Und ich merke in dem Moment immer, wenn ich irgend sowas höre oder auch lese und das so rausschreibe oder mir selber was einfällt, dann ist das Energiefluss, ne?
Ja.
Also man spürt das körperlich, ob das was taucht, ob das gut ist. Kann ich mich drauf verlassen. Und das natürlich, wenn das nämlich nicht so wäre, wie du eben geschildert hast, mit dem, das ist Salz, das ist Fest, das ist Butter oder was, das wäre ja nun wirklich ganz traurig. Also dann würde ich auch, glaube ich, würde ich nochmal was ganz anderes machen.
Du hast schon, wir haben schon über Fleisch ist mein Gemüse so ein bisschen gesprochen, aber ich weiß es nicht so richtig, was für dich persönlich der erste beste Moment als Künstler war, also so, wo du gemerkt hast, hier ist richtig, der erste Erfolg für dich selber.
Naja, diese besagte Session mit den 5, 6 Peebles da in meinem
Wohnzimmer,
das war für
dich der,
da habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Das ist was. Das habe ich gespürt, weil es war was völlig anderes als die Reaktionen auf die unzähligen Demos, die ich immer mal wieder Leuten vorgespielt habe. So, das war immer so, ja, auch ganz gut und so. Und da diese Begeisterung, das kann man ja irgendwie auch beim Lachen, das kannst du ja nicht irgendwie, das kann man ja nicht vortäuschen.
Gerade beim Lachen stimmt. Du hast aber, keine Ahnung, wenn man ein romantisches Lied schreibt oder einen Tanz, also man, die fangen ja nicht alle sofort an zu tanzen oder zu knutschen, aber beim Lachen, das ist entweder die lachen oder die lachen nicht.
Genau.
Das kannst du nicht, stimmt. Das
genau.
Okay, verstehe ich.
Das war auch so, ich würde mal, vielleicht sogar, das ist ja immer so das Ding irgendwie, also ich habe dann später ja, wenn man dann so auftritt vor auch so, sagen wir mal, so 1000 Leuten oder sowas, dann ist das ja, das finde ich ja das ganz toll, dass teilweise so viele Leute kommen. Aber so ein Ersterlebnis, wie da zu sitzen, nach irgendwie immer so bedröppelt sein, Ewigkeiten, und es sind da so 6 Leute, die das so ganz toll finden. Also schöner ist es fast nicht mehr geworden, ne? Natürlich, also gab denn immer das erste Mal, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, jemals solo auf einer Bühne zu stehen, so ein Plakat, heute Abend Heinz Strunk oder so, ne? Konnte ich mir nicht vorstellen. Total Überforderung. Und dann habe ich besagten Wieland, unseren lieben Freund, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, als mein Buch rauskam, eine kleine Tour zu buchen. Und dann hat er das gemacht, und das war natürlich auch total irre, das erste Mal alleine irgendwie auf, waren ja nur ein paar, 50, 60 Leute, die da gekommen sind, immerhin.
Ich habe dich gesehen in Berlin damals. Ich habe dich gesehen in Berlin damals.
Ja, gut, das war ja in einem roten Salon von der Volksbühne war das.
Nee, ich habe dich gesehen gehabt, das war aber in einem Rahmen von unserer Radio 1 Veranstaltung, und da hast du die schöne Party, hieß das.
Aha.
Oh. Und da hast du irgendwo beim Admiralspalast da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort hieß, da bist du aufgetreten, aber eben auch musikalisch mit Flöte und so weiter.
So.
Und genau, das fand ich Brotfabrik oder irgendwie sowas, Backfabrik irgendwie.
Brotfabrik, ja, das ist in Frankfurt, glaube ich.
Ja.
Na, egal.
Egal, aber da habe ich dich dann das erste Mal und auch so in dieser Zeit dann bewusst gesehen. Du machst, und das finde ich, also wir gehen ja schon so ein bisschen gucken, das sind ja so viele verschiedene Sachen, die du auch machst. Und du hast, wenn man über das Schreiben von dir liest oder darüber, was du darüber erzählt hast, sagst du ja, okay, du setzt dich hin, dann gibt es entweder deinen Wecker oder du schreibst eine Akkuladung lang und hast deine 4 Stunden netto und so dieses,
genau.
Das Handwerkliche.
Das Preußische.
Was ich aber nicht weiß, ist, wonach entscheidest du, was du jetzt machst? Gerade weil deine Sachen ja so, also der Unterschied zwischen, für mich zumindest, zu der goldene Handschuh, zu Jürgen, zu auch der Musik, das sind ja wirklich erstmal, also ich mag das sehr, dass ich nie weiß, welcher Heinz als nächstes kommt. Aber es ist ja auch künstlerisch, sind das ja, wenn man von, weil wir erst bei Geschmäckern sind, sind es ja wirklich unterschiedliche Kochrichtungen. Ja? Wonach entscheidest du, was jetzt als nächstes bei dir, bleib mal bei dem hässlichen Bild, auf dem Herd kommt? Ob du jetzt asiatisch kochst oder...
Also zum einen ist es so, kein Mensch ist durchgehend fröhlich und durchgehend depressiv oder deprimiert. Deswegen ist es durchaus möglich, finde ich, wenn es eine gewisse Qualität hat, dass man unterschiedliche Sachen machen kann. So, also mal zur Erklärung der vielfältigen Dinge, die ich so mache. Also ich begreife mich jetzt ja so in den vergangenen Jahren überwiegend als Schriftsteller, und das ist eigentlich so mein Tagewerk. Und ich habe jetzt eine ganz tolle Idee. Ich habe Texte geschrieben, die so Ballermann-mäßig sind. Und ich habe so eine Idee, dass ich selber als Ballermann-Typ, nämlich Name Pierre Panade, mit so einer gewissen Verkleidung, so wie Mickey Krause Möb auf dem Kopf oder so irgendwas, dass ich von der Kamera begleitet als älterer Newcomer, wenn es denn möglich ist, mich da so hocharbeite. Ne?
Ja.
Ja, Willi Herren ist tot, da muss ja irgendwann die Nachfolge antreten. Und ich hab so Texte geschrieben, die sind echt wirklich so, so komisch. Und zwar, das ist schon seit Jahrzehnten meine Idee, etwas zu machen, was, sag mal, du und so die coolen Leute als totalen Humor begreifen, und aber der, sagen wir mal, der gemeine Ballermann-Hörer das einfach so als Bumsschlager irgendwie, also dass man sozusagen diese Ambivalenz des, der eine findet es, also wie es bei Loriot zum Beispiel ganz gut funktioniert hat,
ja, ne?
Dass der aus verschiedenen Gründen von ganz allen Lagern irgendwie gut gefunden wurde, aber aus
völlig
unterschiedlichen Gründen so. Und das wäre so, das ist so ein Traum, den ich seit 20 Jahren hege, das zu machen. Und ich da müsste ich jetzt ins Studio gehen, also ich habe auch ein Studio, wo ich sowas machen kann. Und dann muss ich das aufnehmen. Das ist so das nächste Ding. Das muss unbedingt raus. So, das ist zum Beispiel so. Mit Musik habe ich es ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig für mich geworden, weil ich habe ja 3 Alben rausgebracht, und ich habe mir sehr, sehr viel Mühe damit gegeben. Ich habe auch also 2 bei Audiolied in Hamburg, so ein kleines Elektropunk oder so ein Indie-Label und so. Und dann eins bei der Sony, was überhaupt nicht funktioniert hat. Da dachte ich mir irgendwie, da ist so eine große Firma, da wird schon was passieren. Passiert aber gar nichts. Und aber trotzdem, das ist so, die Musik, ich finde die selber total gut, aber an den Leuten geht das irgendwie vorbei. die sehen mich irgendwie, sehen mich nicht als Songtyp. Also es ist ja alles so, auch es ist auch sehr, sehr speziell. Das muss ich eben auch sagen, dass all das, was ich mache, jenseits der Literatur, wo ich jetzt das Glück hatte, ein paar große Erfolge zu haben, ist ja alles, das ist ja wie Studio Braun, das ist ja alles Nische geblieben.
Ja, aber was ich nicht verstanden habe, also dann zieht er meine Frage und ich glaube, es war wirklich viel zu kompliziert. Weil
nee, ich hab mich auch verhaspelt gerade eben.
Okay, gut.
Das etwas abgewichen.
Sind einfach beide jetzt. Da haben wir wieder die Schuld. Die nehmen wir, wir Protestanten, ehemaligen oder wie auch immer, einfach mit. Nein, also es sind ja unterschiedliche Gefühlszustände. Und wenn du dich dann früh hinsetzt, noch nicht so gut im Tag drin, wonach entscheidest du, was du jetzt machst? Also ob du jetzt den goldenen Handschuh auflegst oder Jürgen auflegst? Wenn man jetzt mal so, das sind für mich so zwei wirklich unterschiedliche Richtungen. In der Literatur, die du hast. Und weil ich weiß, ne, du hast deine 4 Stunden und so weiter, aber ich weiß noch nicht, okay, was kommt jetzt als nächstes auf den Tisch?
Also dieses Buch Jürgen ist ein einmaliges Projekt gewesen, das ist auch abgeschlossen.
Ja.
Das würde ich als Film, als Serie würden wir das gerne weitermachen, auch wieder mit Charlie Hübner und mir in der Besetzung. Und da hoffen wir jetzt, warten wir ja seit, wie eben erwähnt, seit Jahren schon darauf, dass wir ein Go bekommen, dass wir weitermachen dürfen, können. Und ansonsten habe ich einen Roman, der erscheint im Juli, dann die Novelle nächstes Jahr irgendwann. Und danach käme ein Erzählungsband. Und das mache ich jetzt.
Also du nimmst dir das, was gerade so ansteht?
Ja. Und vielleicht im Sommer habe ich mir gedacht, also ich werde jetzt ein paar Erzählungen schreiben und dann bin ich jetzt einfach auch mal dran. Ich habe das schon so oft auch anderen Leuten gegenüber über dieses Pierre Panade-Ding gesprochen. Jetzt bin ich mal gefragt, jetzt muss ich mal zumindest mal 3 Songs aufnehmen, damit man sich überhaupt was drunter vorstellen kann. Und das und dann würde ich hoffen, dass sich vielleicht jemand findet, der sagt, okay, dann machen wir so eine drehende Doku. Also wir begleiten Pierre Panade auf seiner Karriereleiter. Und das wäre dann so das Programm jetzt für die nächsten Monate. Und ansonsten muss ich mal sehen, was da so auf mich zukommt.
Aber setzt du dich dann hin früh, machst deinen Rechner auf und sagst so, wir haben ja jetzt, Pierre Panade steht jetzt an.
Genau.
Und dann schreiben wir jetzt mal Pierre Panade.
Genau, und es gibt einen sehr schönen Satz von dem legendären Schriftsteller Philip Ross.
Ja.
Den ich mir richtig hinter die Ohren geschrieben habe, und das funktioniert nämlich auch nicht anders, nämlich Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten.
Okay.
So. Und ich kann mich zum Glück darauf verlassen, wenn ich mich hinsetze und mir irgendwas vorgenommen habe, was auch immer, da kommt da was bei raus. Also wenn ich sage, netto 4 Stunden am Tag, dann habe ich am Ende ein Ergebnis, was ist noch nie vorgekommen, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich sage, mir fällt ja heute gar nichts ein, oder das ist so schlecht, dass ich es wegschmeißen muss. Na, es kommt irgendwie, also das hat zumindest durch die vielen Jahre der künstlerischen Betriebes, das klappt. Also ich habe auch keinen Schreibstau oder wie man Schreibhemmung oder gibt ja so Leute, so Wolfgang Köppen, das ist so jemand aus dem Schriftsteller aus den 50er Jahren, der hat 3 Romane geschrieben, die total stilbildend waren und in der große Erfolge. Und ist, glaube ich, irgendwie in den 90er Jahren gestorben und dann nichts mehr. Ist nichts mehr gekommen. Hat sich immer einen Vorschuss geholt vom Sokamp Verlag. Hat davon gelebt. Richtig verrückt.
Aber dadurch, dass es ja unterschiedliche Sachen sind, wie bist du dann? Also bist du stoisch und schreibst, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil die auch direkt hintereinander kamen, Handschuh und Jürgen. Das sind ja, also auch wie du es dann liest, wenn man sich das Hörbuch dazu anhört, es sind ja unterschiedliche
Tonalitäten.
Ja. Und wie ist das dann bei dir? Wenn du schreibst, das hört es sich jetzt, ne, wie du es drüber redest, ist es ja so ein bisschen so, ja, was steht heute an? Ne? Ich glaube, ich mache immer meine, als wäre ich so ein Beamter. Aber es hört sich beamtisch an, beamtig. Und geht's dir dann irgendwie anders, wenn du das machst? Oder bist du dann der Schreibbeamte? Und ob du jetzt über einen Mörder schreibst oder in einen unglücklichen Parkhaus? Okay.
Genau, so ist das. Also das ist tatsächlich relativ egal, ob das nun was ganz Todernstes ist oder was eher Komisches. Meine Arbeitsdiszipline oder wie man es nennen will oder wie ich so dabei bin, ich will das so gut machen wie möglich. Und Jürgen, muss ich dazu sagen, ist eine Figur, die sehr alt ist, nämlich schon auch von 1995 habe ich das erste, diesen Charakter Jürgen Dose als vom Leben zu kurz gekommener verschroben linkischer Loser-Typ eigentlich, ne? So. Und das ist so, wenn man so will, ist dieser Jürgen sowas, was für Loriot Herr Lose war.
Ja.
Oder für, sagen wir mal, bekannter, vielleicht ist noch bekannter, für Olli Dietrich, der Ditsche.
Ja.
Ne? So. Und eine Lebensfigur. Und ich glaube, dass in aller Unbescheidenheit, dieses kongeniale Zusammenspiel mit Charlie Hübner, dass das echt eine Dick- und Doof-Qualität hat.
Mhm.
Und ich glaube da fest daran, so. Und mittlerweile ist es leider auch denn so, dass man bei den Sendern oder so, den heißt es denn ja heute, ja, und wo sind da die Frauen? Ne? Also man kriegt, das ist schwierig, nicht? Also, wenn so zwei Männer, der eine Mitte 40 und der andere fast 60, dann die Hauptrollen, das ist schon so, da wird es irgendwie schwierig. Aber Dick und Doof, diese Archetypen, so sehe ich Jürgen, deswegen halte ich so an diese Figur fest. Und würde mir auch wünschen, dass wir da also als Serie das weitermachen können, als Literatur, als Buch ist es auserzählt.
Jetzt stellen wir uns vor, du hast dann geschrieben, du hast dann, der Beamte hat jetzt seine Seiten fertig und von einem gemeinsamen Freund weiß ich auch, dass du ja auch gar nicht so, wenn es dann für dich fertig ist, dann schickst du erstmal rum und dann wird Meinung eingesammelt.
Genau.
Hast du eine konkrete Frage, die du deinen ersten Lesern schickst, also deinem Lektor oder wem auch immer, also so schickst du das raus und sagst, was sagst du dazu oder hast du bestimmte Fragen?
Nö, ich habe hab die Novelle fertig und das habe ich so an 10 Leute geschickt ungefähr und warte auf Feedback, ne?
Und das ist aber nicht konkret, also sondern du einfach also, nur lies und gefällt's dir oder gefällt's dir nicht oder
genau, also oder eher auch die, also ich glaube, einer der Gründe, weswegen ich dann doch irgendwie mich dann so im Laufe der Jahre so ein bisschen weiterentwickelt habe, ist, dass ich sehr, sehr kritikfähig bin und eher daran interessiert bin an, wie geht's besser, wie kann man es besser machen und als an, das war ja ganz toll.
Das heißt, du suchst dir auch deine, also ob das jetzt dein richtiger Verlagslektor ist oder deine Freunde, suchst dir auch die Kritischen aus und sagst, ich will lieber, keine Ahnung, eine Person überzeugen, die vielleicht gar nicht überzeugt ist oder die vielleicht gar nicht so viel Humor liest oder gerne was anderes liest, sondern suchst da die,
naja,
in den Gegenwind oder?
Meine Freunde, die mich da so umgeben seit Jahren oder Jahrzehnten, die kennen ja meinen Kram und also grundsätzlich muss ich die nicht überzeugen.
Okay. Ne?
Also so. Aber es ist immer wichtig, also auch bei Fleisch und Gemüse, das war ein ganz gutes Beispiel. Wir haben uns ja vorhin über Jochen Distelmeier
genau.
Unterhalten und so. Und da habe ich dann auch das Manuskript habe ich auch an Jochen Distelmeier. Jochen habe ich das gegeben und der hat auch irgendwie einen ganz wichtigen Tipp. Ich hatte nämlich bei dem Buch, das ist ja geht dann um diese Tanzmucker-Zeit und da habe ich nämlich noch andere Nebenkriegsschauplätze, was ich sonst noch so alles Tolles gemacht habe, so mit so mit so einem Schlagertypen so mitgespielt, das habe ich dann auch noch drin gehabt und so. Und dann sagte er zum Beispiel, das würde ich rausnehmen.
Mhm.
Und das habe ich auch getan. Das tat dem Buch sehr gut, sozusagen die Figurenminimierung. Und Rocco hat da auch seine Sachen zugesagt und das war ja mein Erstling, ne?
Ja.
Und da muss man ja auch irgendwie, wenn man da sagt, ich weiß eh schon, wie es geht, dann ist ganz schlecht. Dann das sollte man tunlichst vermeiden. Man sollte immer aufs Lektorat und auf Privatlektorate hören. Und dem bin ich immer treu geblieben. Und meistens haben die Leute auch recht. Ich kann es oft denn, also es gibt ja sowas, das Wort betriebsblind, ne? Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt gut und so und dann kommen so Hinweise, ich denke, ja, dass mir das nicht selber aufgefallen ist und so. Und bei einigen Sachen weiß man auch gar nicht genau, ich nenne mal ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Die Novelle, es gibt zwei mögliche Titel für die Novelle. Es ist eine Geschichte eines, wie ein erfolgreicher Typ unter die Räder kommt, innerhalb von 3 Monaten in dem Ostseebad Niendorf. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Titel, die ich beide sehr gut finde. Das eine ist ein Sommer in Niendorf und der andere Titel ist Die Nacht ist so still wie der Traum eines Toten. Das sind so ganz unterschiedliche Sachen, funktionieren aber beide. Ich bin mir total unsicher, welches richtig ist.
Oh, das ist auch wirklich sauschwer.
So.
Ich glaube, ich würde den zweiten interessanter finden. Also der würde mich irgendwie näher ranziehen, wenn ich das so sagen darf. Also der würde irgendwie, da würde ich gucken, was es ist. Aber es hat, glaube ich, in so einem Fall dann auch immer noch mal mit zu tun, mit wie sieht das Cover aus. Also wenn das Cover überhaupt nicht nach Sommer Niendorf aussieht, Also Fleisch ist mein Gemüse hat mich damals angesprochen, auch aufgrund des Pinken war das, glaube ich, ne? War das so pinkig, das Buch?
Nee, das war ja
also die Originalausgabe
Taschenbuch, das war ja.
Was war denn das?
Das war ja schwarz-weiß, das war ja so grau, das war ja dieses Hirsch, dieses
Hirschding, dieses, genau, das
Hirschding, ja. So ganz eigentlich
simpel.
Bisschen einfallslos fast, könnte man sagen.
Aber ich glaube, das.
Aber damals.
Hat ja gereicht, würde ich sagen. Ne?
Hat gereicht, ja. Und auch ich bin auch zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, das Buch so zu nennen.
Fleisch ist mein Gemüse?
Nein. Nee, das hieß immer bei mir Tiffany's.
Mm.
Ne? Aber Arbeitstitel Tiffany's, oder ich hätte das wahrscheinlich auch, wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, ja, ist doch toll, Tiffany's, sagt doch alles. Ne? Und dann kam irgendjemand aus dem Verlag und der oder die, weiß ich gar nicht mehr genau, sagte, hier, wir nennen das so. Und ich war, glaube ich, einigermaßen dachte, wieso nennt man das so? Das ist doch, hat doch irgendwie,
nichts
der Titel mit dem Inhalt ist doch gar, man weiß doch, Fleisch mal Gemüse, man irgendwas, was soll das sein? Aber man kommt nicht drauf, dass es mit Tanzmusik zu tun hat. Und aber trotzdem, das war irgendwie, da hat alles gestimmt. Ne?
Ja. So. Was würdest du sagen, worin liegt deine größte Kreativität?
Vorstellungsvermögen. Das ist das A und O. Fantasie und Vorstellungsvermögen. Sonst, wenn man das nicht hat, dann wird es irgendwann eng. Das war ja auch das Problem, was ich nach den ersten Jahren als Autor hatte, dass mein eh nicht besonders erlebnisreiches Existenz auserzählt war und ich darauf angewiesen war, immer fiktionaler zu werden. Also diese Fantasiebegabung, die ich glaube ich habe, die ist essentiell wichtig für so eine lange Laufbahn, um das Wort Karriere mal zu umgehen.
Und ist die mitgeliefert worden, würdest du sagen, die Vorstellungskraft, oder trainierst du die?
Die ist mitgeliefert worden, wird aber seit vielen Jahren stark trainiert.
Und wie?
Ja, indem ich mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel auch wieder ganz, illustriere das mal an Beispiel, wenn ich jetzt laufen gehe, ne, so, dann habe ich keine Kopfhörer auf sondern habe mir ein Ziel gesetzt, nämlich zum Beispiel, ich denke drüber nach, wie meine nächste Erzählung weitergehen soll. So. Und das heißt, irgendwie in der einen Stunde, die ich da laufe, denke ich über nichts anderes nach, als über den Fortgang einer Erzählung. Über Wendepunkte, über Charaktere und so weiter und so fort. Und das nehme ich mir vor und dann ist meistens nach dieser einen Stunde drüber nachdenken, ist da was in Gang gekommen. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben.
Und dann suchst du solche Momente und sagst, oder jetzt fährst du wahrscheinlich irgendwann mal demnächst zurück nach Hamburg und dann könnte es sein, dass du dir überlegst, auf dieser Fahrt entscheide ich, wie die Novelle heißt oder die nächste Novelle geht.
Ja, also ich werde jetzt, also die Fahrt, ich fahre immer ganz gerne von Berlin nach Hamburg Landstraße.
Mhm.
Das ist eine schöne Sache, wenn man ein entsprechendes schönes Auto hat.
Du hast ein schönes Auto, das habe ich schon gesehen, ja. Du hast ein schönes Auto. Ja. Also zumindest, ich weiß nicht, ob das
dein. Also eine wirklich auch eine der wenigen Sachen, die mir echt Bock machen, so im Sommer oder wenn's Wetter erlaubt, so offen durch die Gegend zu brausen und eben nicht Autobahn.
Mhm.
Aber das sind so 5 Stunden und in den 5 Stunden höre ich ja auch mal 2 Stunden Musik oder so. Aber auch da, ich weiß nicht, ich habe noch keinen jetzt in dieser Sekunde weiß ich jetzt nicht, worüber ich dann nachgrübeln werde, aber ich hoffe, dass ich da auch irgendwie nicht mit leeren Händen zurückkehre.
Das wäre fürchterlich. Was sagt dann der liebe Gott dann?
Ich habe eben,
siehste? Ich habe gelesen, dass du was du erst gesagt hast, du weißt schon, wenn du was abgibst, wenn du so ein Hörspiel abgibst oder so ein Buch oder ein Text, dass das eine Qualität hat. Eine Grundqualität. Aber du weißt ja dann noch nicht, ob das dann auch wirklich draußen, also dann kriegst du dein Feedback zurück, aber du weißt ja nicht, wie es draußen dann wahrgenommen werden wird.
Nein. Das muss ich auch sagen, das ist eine der Sachen, die auch ganz schön sind, dass man, es wird ja immer probiert, irgendwie in jedem Bereich, ob das nun Musik ist oder Literatur oder Film, Hits zu programmieren. Mhm. Ne? Und das klappt nur sehr, sehr bedingt. Es klappt vielleicht beim neuen James Bond, so, der wird wahrscheinlich auch wieder ganz gut laufen oder bei der Fortsetzung von Fluch der Karibik oder sowas. Aber wenn das originäre Stoffe sind, dann weiß kein Mensch, wie es beim Publikum ankommt.
Ich habe gelesen, dass du nach Fleisch ist mein Gemüse, dass du es nach einer Woche wusstest, dass du im Hotelzimmer lagst und eine Stunde pures Glück hattest.
Genau.
Und du wusstest dann eine Woche nach VÖ, okay, das wird jetzt, da passiert jetzt was.
Nee, also sind schon einige Wochen vergangen. Aber
ach so, es war gab länger,
dann,
okay. Mhm.
Es gab dann so einen Moment, ich hatte mal eine Zeit lang bei Viva so eine kleine Show. Und das wurde da produziert, auch in den Räumlichkeiten, wo TV Total
ja.
produziert war. Und dann habe ich damals gesagt, ey Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, mein Buch erscheint jetzt, ladet mich doch mal ein.
Das hast du ganz offensiv auch gemacht,
okay? Ja, habe ich gemacht, ja.
Gut, okay.
So. Mhm. Ich war auch bei Sarah Kuttner, das lief ähnlich so. Und man spürte aber irgendwie schon mit dem Buch, da passiert was so. Das war irgendwie so ein Gefühl. Und dann war ich bei TV Total, als total unbekannter Typ. Also ich war auch irgendwie jemand, den man eigentlich nicht einlädt in diese Unterhaltungssendung. Und dann ging das echt am nächsten Tag bei Amazon auf 1. Und das war so ein Moment, irgendwie, ich glaube, diese Momente reinen Glücks, davon ist einem, sind einem vielleicht 5, 6, 7 im Laufe des Lebens vergönnt. Und das war so ein Moment, da bin ich nachts aufgewacht und wusste irgendwie, dass das läuft jetzt. Und dann hatte ich auch eben auch, muss dazu sagen, 20 Jahre Misserfolg auf dem Buckel. Und da habe ich bin ich nachts aufgewacht und war so richtig geflutet von Glück.
Wann hast du gemerkt oder gewusst, dass der goldene Handschuh genau das auch einlösen wird?
Das war das war ein bisschen absehbarer, so würde ich sagen. Also der goldene Handschuh ist einfach ein super, super, super Thema. Ich hatte das Glück, in die Kneipe zum goldenen Handschuh privat so zu geraten. Ich hab die Wirte da kennengelernt oder den Wirt. Und der sagte mir, der Mensch, hier passieren immer so viele lustige Sachen und da müsstest du mal was drüber machen, du bist doch Schriftsteller. Und dachte ich, naja, nur so Anekdoten über den goldenen Handschuh, ein bisschen wenig für einen Roman. Und dann kam mir die Honka-Geschichte.
Wie kam die zu dir?
Ja, der Honka hat ja da seine Opfer kennengelernt.
Genau.
Und das heißt ja heute auch Honka-Stuben. Ne? So. Und Honka hat mich ja, das war ja damals, als das rauskam, da war ich 12 und so, das hat mich gewissermaßen lebenslang begleitet. Und dann dachte ich, ich wusste nicht genau, wie es geht, aber ich dachte, das ist eine Idee, diese Kneipe zum goldenen Handschuh mit der Historie, mit dem Fritz Honka. Und dann habe ich das geschrieben und so, und als das fertig war, wusste man, das ist ein Thema, das ist gewissermaßen auch ein Thema, wo der Mainstream auch drauf anspringt. Also wo man dann auch bei Markus Lanz eingeladen wird und so. Weil das einfach so ist es ja, die Leute haben ja Rieseninteresse an True Crime und mhm. und so Kriminalfällen. Das ist ja irgendwie großes Interesse, auch der Gruselfaktor und so weiter. So darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und dann war es aber eben auch so gut geschrieben und das wusste ich gar nicht. Das war gar nicht der Vorsatz, dass man irgendwie fast Mitleid mit dem Typen bekommt, wenn man es liest. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, also auch schon Monate vor der Veröffentlichung dachte ich, da wird wohl was passieren. Das wird nicht untergehen.
Einfach weil du musstest, dass das gut ist.
Dass es gut ist und dass es aber auch einen Nerv trifft. Da war das
auch wieder das Gefühl, also so ein Spüren.
Ja, dachte ich irgendwie, das wird nicht irgendwie Buch über Honka. Das wird Beachtung finden. Aber also das ist so ein Thema, das fliegt einem vielleicht irgendwie ein, wenn man Glück hat, zweimal im Leben zu. Ne, das ist wirklich so ein Glücksfall, habe ich als ganz großen Glücksfall begriffen.
Und hast du dann auch nochmal so einen, also lustigerweise hast du mal vor ein paar Jahren hast du gesagt, es gibt vielleicht 10 Glücksfälle im ganzen Leben und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt vielleicht 6 oder 7.
Naja, dass man Glück hat, dass sich im Schicksal irgendwas gut fügt, das ist das eine, dass man den richtigen Leuten
begegnet
und so, aber so dieses unbedingte Glück, das ja ganz oft auch irgendwie verliebt sein oder so,
ja.
da mit Liebe zu tun hat, da von diesen Momenten gibt es, also in meinem Leben zumindest, und ich glaube nicht, dass ich da nun so ganz unrepräsentativ bin, gibt es nicht viele.
Und hattest du das mit dem Handschuh? Hattest du so einen Moment?
Das ist eben auch so wie mit dem Fleisch und mein Gemüse. Das sind so Sachen, die sind nicht wiederholbar. Ich habe einen ähnlichen Moment gehabt, 1983 habe ich eine Band gehabt, eine NDW-Band, die hießen Täglich Morde. Und da haben wir in einem Wettbewerb mitgemacht und da habe ich in der Hamburger Markthalle gespielt mit dieser Band. Das waren 4 Bands, die da gespielt haben und vor 1000 Leuten. Das war ein unvorstellbares Szenario. Ich da in dem kleinen Harburg groß geworden und da spielte man allenfalls mal im Jugendzentrum oder so. Das war das höchste der Gefühle. Und nun NDW, da war ja irgendwie all doors open. Da war ja das Sky is the limit. Also alle, das waren ja unglaublich, was da für Karrieren irgendwie, die ja sofort wieder versandet sind. Aber immerhin, es war so eine Goldgräberstimmung. Und ich mit dieser Band da auf diesem Wettbewerb gespielt und wir haben das mit Längen haben wir das gewonnen. Also waren wir da irgendwie.
Wie hieß die Band nochmal? Täglich?
Täglich Morde.
Genialer
Titel. Und da weiß ich, wie ich nachdem vor der Markthalle gesessen habe und geraucht, ich habe damals noch stark geraucht und auch so einen Moment hatte von totalem Glück. Und das hat dieser ganze Auftritt, dieser Täglich Morde, dass die NDW, das war im Sommer 83, im Herbst war die NDW Geschichte. Das war ja, der Absturz war ja wirklich je. Und es hat überhaupt keine Nachhaltigkeit gehabt, ne? Aber dieser Glücksmoment, als damals wie 20 oder wie ich 21 gewesen war und sozusagen am großen, das erste Mal an sowas wie einem großen Erfolg zu schnuppern und so und von Leuten bejubelt zu werden, das ist einmalig. Das wird auch, sowas werde ich nie wieder haben. Da könnte ich im Olympiastadion spielen oder so. Das wird nicht, das sind diese erste Erlebnisse. Das erste Mal mit der Mofa-Gang irgendwie am Baggersee oder die erste große Liebe, das erste Mal irgendwie von mir aus auch mit der Kirchengemeinde, haben wir nach Schweden gefahren, nicht so Familien- und Jugendfreizeiten. Was waren das für Momente? Das verliert sich leider im Laufe des Lebens.
Und du meinst aber, dass diese Momente immer auch mit einem Erstkontakt zu tun haben?
Ja, ganz oft.
Du hast nach dem Erfolg vom Handschuh hast du gesagt, das war eine Genugtuung, endlich fühle ich mich so anerkannt, wie meine Selbstwahrnehmung ist. Und wir haben ja den jungen, erfolglosen Produzenten, dann kommt irgendwann der Erfolg mit Fleisch ist mein Gemüse. Und was ich jetzt auch schon merke in unserem Gespräch, du hast ein Selbstbewusstsein. Du weißt, das ist jetzt gut. So, das hat ja auch irgendwie eine Stärke, ja, wenn man sagt so, ne, meine Selbstwahrnehmung war schon so, wie der jetzt der Erfolg ist. Wann kam so das Breitschuldrige zu dir?
Ja, breitschuldrig bin ich ja leider immer noch nicht so richtig. Das ist nur damit zu erklären, dass ich zwischen Fleisch und Gemüse war 2005 und der Handschuh war 2016, dazwischen liegen 11 Jahre, den ich mich auch bemüht hatte, mich schriftstellerisch weiterzuentwickeln. Aber es waren auch ein für mich ganz bitterer Flop dabei. Das Buch heißt Junge rettet Freund aus Teich.
Wunderschönes Buch.
Finde ich ein tierisches Buch, also echt irre gut. Und das ist total untergegangen.
Was glaubst du, woran das liegt?
Das ist Thema Hit oder Niete, man weiß es nicht.
Aber es ist wirklich ein Wunder, es ist ja eigentlich mein Lieblingsbuch tatsächlich.
Ja, meins auch fast.
Ja.
So und man denkt dann ja irgendwie, Mensch, das hat so eine hohe Qualität, das muss ich doch irgendwie rumsprechen. Also gerade bei Büchern ist es ja so, das ist ja noch Empfehlung vom Buchhändler und muss ich rumsprechen und so. Und da, ich hatte auf diesen Effekt hatte ich sehr gehofft und es ist ausgeblieben. Das war irgendwie, das ist bei mit Taschenbuch bei unter 20.000 geblieben. Und das war eine bittere Enttäuschung, aber das war eben auch schon ein Schritt, sagen wir mal so, ein Link von Fleisch, mal Gemüse bis zum goldenen Handschuh. Das gab eine Entwicklung.
Ja.
Die haben aber nicht so viele Leute mitbekommen. Und ich wurde sicher immer noch, weil eben der große Erfolg nach Fleisch, mal Gemüse erstmal ausblieb, immer noch wahrgenommen, auch der lustige Heinser.
Der Heinser
mit seinen Schützenfest-Anekdoten und so. Dabei war ich schon woanders, aber das wurde nicht registriert. Und deswegen diese Formulierung mit der Genugtuung, dass das jetzt irgendwie, dass ich da sozusagen auch im Feuilleton gelandet bin.
Was, glaube ich, Künstler, Kreative oder so meistens machen, ist, sie haben so einen Hit und dann versuchen sie diesem Hit nochmal zu wiederholen, also an diesen Erfolg anzuknüpfen. Und was ich wirklich faszinierend finde, dass Handschuh rauskommt und ein Jahr später kommt besagter Jürgen raus.
Ja,
Was für mich, also wo man sagt so, okay, das ist jetzt nach der Metal-Platte ist jetzt, das ist Rap. So.
Schmuserock.
Oder Schmuserock, genau. Und es scheint mir, als ob du auch so vehement dagegen kämpfst, irgendwohin einsortiert zu werden.
Nee, das ist aber nicht so. Also wenn ich ein Ziel habe, so, ne, so, dann wäre es das, dass ich mit unterschiedlichen Sachen unter dem Dach Heinz Strunk, dass wenn die Sachen gut sind, dass ich da, dass es mir erlaubt wird, irgendwie verschiedene Sachen zu machen. Und wenn die Qualität stimmt, dass das dann, dass das dann auch sich durchsetzt. Das ist, finde ich, ein schönes Ziel. Also nur der Gagvogel zu sein oder nur der ganz ernsthafte in seinem Elfenbeinturm, der depressive Schreibhansel, das wäre mir zu wenig. Mhm. Deswegen ist auch diese, das ist echt eine, also um nochmal ein letztes Mal darauf zurückzukommen, auf diesen Pierre Panade.
Ich glaube, wir kriegen den heute noch verkauft,
habe ich das Gefühl. Das ist für mich das Ding, so Büchnerpreis oder so und dann 3 Monate später Pierre Panade am Ballermann. Der maximale Spagat, das finde ich erstrebenswert.
Welche Künstler in deinen Augen erfüllen das?
Also ich kenne keinen bisher. Vielleicht ist der vor dir sitzt. Wer weiß
nicht. Nee, breitschuldrig bin ich eigentlich nicht.
Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Gibt es Kritiken, also du hast schon gesagt, du magst Kritiken, aber gibt es Kritiken, die dich nachdenklich gemacht haben? Weil es gibt ja manchmal so, liest man was über sich selbst und es tut erstmal weh und dann merkt man irgendwann, could be something.
Ja. Na, das ist eher im Privaten. Also wenn ich irgendwie so, ich mache natürlich jetzt keine Beispiele nennen, aber wenn ich mich da mal so verhebe, wenn ich da was Falsches mache, berechtigte Kritik kommt, das nehme ich mir sehr zu Herzen. Aber so was Künstlerische angeht, tatsächlich das Letzte, was so an wirklich Kritik aufkam, den Schuh, den habe ich mir nicht angezogen, war nämlich besagter Jürgen, weil du auch immer darauf zurückkommst. Das wurde dann so bei Spiegel Online stand denn, der neue Roman von Heinz Strunk ist aber ziemlich flach. Das wurde dann so als gewissermaßen als Rückschritt. Mhm. Jetzt hat er beim Goldenen Handschuh und jetzt geht er wieder zurück zu irgendwie so was Gag-mäßigen. Und da habe ich gemerkt, okay, das wird einfach nicht begriffen, dass es was ganz anderes ist und auch sein soll, dass der Goldene Handschuh und Jürgen nichts mehr zu tun haben diese Vorwürfe oder diese Kritik habe ich gedacht, okay, alles klar, ich verstehe, dass das so wahrgenommen wird, aber den Schuh habe ich mir nicht angezogen.
Also aber interessant,
den Schuh habe ich mir nicht angezogen,
aber auch dir fällt auch keiner ein, der das macht. Deswegen ist es auch einfach nicht, es ist nicht gelernt. Also es ist gar nicht so sehr, dass man kennt das einfach nicht wirklich. Also es gibt eben, deswegen mir ist auch niemand eingefallen, wo ich dachte, so der spielt Querflöte, macht irgendwie Gaga-Mucke, schreibt einen ganz ernsthaften, finde ich schon sehr berührenden, krassen Roman wie der Goldene Handschuh, aber auch Junge im Teich und das sind ja alles, und dann wieder Jürgen, das sind alles so verschiedene Felder und das erwartet man nicht, dass das alles eine Person ist. Und man wird nochmal träumen dürfen. Hier sitzt die Person ja Gott sei Dank heute vor mir. Aber deswegen gibt's diese Referenz, glaube ich, nicht für die Menschen. Und dann sind die irritiert, weil man so ein bisschen erwartet, weil man selber vielleicht immer das sein ganzes Leben dasselbe gemacht hat oder so. Aber ich finde das persönlich sehr interessant, dass es so ist und kann ja auch manchmal sagen, ja, das war jetzt nicht meins, aber es kommt ja nächstes Jahr, kommt ja wieder was in der Richtung raus. Also
eine schlimme Kritik, die man hören könnte, hoffentlich von der ich verschont bleibe, ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Man hat das ja oft so, dass irgendwie so,
sag mal,
so
gar keine Schuster mehr.
Ich nenne mal so ein Beispiel Madonna, ne? Ja. So, die in ihrer Hybris jetzt der größte Star zu sein, das hat ja auch eine beachtliche Karriere dahingelegt, dann muss sie auch noch ein Kinderbuch illustrieren und muss auch noch irgendwie Regie führen bei irgendwas und noch irgendwie dies und das machen und das wird dann aber alles nix, weil Madonna einfach als Madonna gut ist und sonst ist da nicht so richtig viel und das reicht ja auch dicke und ich glaube, das gilt für die meisten. Worum, ich meine, das ist heute so, ne, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, kommen sofort irgendwie als Schauspieler, egal was, kommen sofort Verlage an und sagen, willst du nicht mal ein Buch machen? So, dann wird einem gegebenenfalls auch ein Ghostwriter zur Seite gestellt und so, und dann soll irgendwie jetzt gerade irgendwie Olivia Jones mit ihrer Lebensgeschichte oder so, ne? So, das, aber das kann man natürlich auch nicht, das kann man natürlich nicht vergleichen mit, das sind ja einfach lustige, launige Episoden aus ihrem oder seinem Leben. Was will ich damit sagen? Ich weiß es auch nicht so genau. Jedenfalls, wenn ich bei irgendwas das Gefühl hätte, das ist jetzt nicht so gut, dann wird das auch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Da ist so meine sozusagen die innere Qualitätskontrolle, die ist so hoch, dass ich das dann verwerfen würde.
Du hast in deiner Kunst ganz viel versucht, also so hast du ganz viel verarbeitet. Ja, also ganz viel Beziehungen, die du hattest, Abhängigkeiten, die du hattest, Depressionen und so weiter und so fort. Kann Kunst da irgendetwas lösen am Ende, wenn man das?
Nein, glaube ich nicht. Also ich diese bisschen Lieschen Müller-Ding irgendwie durch die Kunst irgendwas zu verarbeiten oder so. Ich will das gar nicht ausschließen, dass es Leute gibt, bei denen das so ist, aber bei mir ist es nicht so. Ich bin nur ganz froh darüber, dass die Kunst mir die Möglichkeit gibt, aus zum Beispiel diesen 12 sehr toten Jahren, als ich Tanzmucker war, also die ich zu der Zeit als wirklich verlorene Jahre empfunden habe, dass ich daraus dann im Nachhinein ein Buch machen können. So, das ist also, dass man das so verwertet, ne? Dass die Jahre nicht komplett sinnlos verstrichen sind. Aber so, dass ich mich hinsetze und es gibt ja diesen Satz, sich was von der Seele schreiben, ne? Oder so, das ist nicht zutreffend.
Und konntest du dich aber, also ein großes Thema ist das Thema Depression gewesen, auch immer wieder für dich und auch die Beziehung zu deiner Mutter. Konnte sich da irgendein Knoten, also konnte sich das irgendwie verbessern? Hat sich das irgendwie, oder ist das einfach so da, wie es da ist und auch schon immer da war?
Naja, die Depression habe ich dann in den vielen Jahren ein bisschen niedergerungen und weiß in etwa damit umzugehen. Es ist auch eine andere Form von, also sag mal, diese Depression oder was, Störung, die, als sie auftrat, war das so was Gleißendes, was sehr, sehr schrilles Gleißendes, mit Angst und paranoiden Zuständen besetzt. Und wenn es heute, ist es eher was drückend. Aber man kann es irgendwie bewältigen, man kann damit leben. Das ist so versuche ich, dass es ja auch gibt Leute, die haben irgendwie andere, haben körperliche Beschwerden, sind zuckerkrank oder sonst wie was und so, das ist irgendwie auch, das ist eben so. Das ist eben so, wie es ist. Und ich habe das letzte Mal, vielleicht vor 10 Jahren, habe ich, glaube ich, so mit Antidepressiva probiert, damit das und das, das, da bin ich aber an die Falschen gekommen, da ging es mir noch schlechter. Es war ganz grauenhaft und deswegen bin ich jetzt auch von, habe ich auch gar keine Lust mehr mit Tabletten oder so zu experimentieren. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Sport machen und relativ wenig Alkohol, womit ich mich sehr schwer tue. Mit dem wenigen Alkohol und übrigens mein Geld versickert im Champagner und an den sehr teuren Obstbränden. Das muss ich schon sagen. Da lege ich Wert auf Exklusivität.
Das heißt, du hast durch die Kunst oder durch deine Erfahrung eher gelernt, mit diesen Dingen zu leben und mit den Unwegsamkeiten.
Genau.
Und den,
genau. Also man kann, das ist jetzt auch, das mögen andere anders sehen. Das ist auch völlig legitim. Ich bin der Meinung, dass man sich das nicht alles wegtherapieren kann. Man kann es irgendwie in den Griff kriegen oder so, aber so diese Vorstellung, dass man das wirklich, dass man das ernsthaft eliminiert, dass man sich diesen wie so ein Bereich in der Hirnregion, dass man das sozusagen verödet oder so, die Trübsinn oder was es auch immer sein mag, das geht vielleicht in 50 Jahren oder so, hoffe ich, wäre schön, aber im Moment noch nicht.
Wir kommen mal vom Trübsinn noch kurz, bevor wir ganz Schluss machen hier, würde ich gerne noch was zu deinem neuen Podcast wissen wollen, den du ja jetzt startest.
Ja.
Was machst du da?
Ja, das ist gewissermaßen eine Fortsetzung der Intimschatulle, die ich für die Titanic 7 Jahre betrieben habe. Problem bei Podcasts, der Markt ist ja komplett, ist echt übersättigt, ne? So. Und das heißt irgendwie, wenn ich jetzt mich auch noch da reinbegeben werde. Die Familienaufstellung, die haben wir schon erwähnt, das habe ich ja vor 2 Jahren gemacht, das ist so ein Projekt gewesen, was über ein Jahr lief und damit auch abgeschlossen ist. Und jetzt ist die Idee, das heißt Fenster auf Kipp, die Woche im Faktenkorsett. Das heißt, dass ich irgendwelche aktuellen Sachen schon behandle, aber einen ganz speziellen Blickwinkel. Also eben nicht comedy-mäßig oder auch nicht, wie man das von Böhmermann heute kennt oder von Harald Schmidt damals oder so, sondern es muss eine originelle Herangehensweise sein. Und das Besondere daran ist, Das heißt, Heinz Strunk im Gespräch mit Heinzer. Mhm. Das heißt, ich im Zwiesprache mit mir selber. Bedeutet, ich skripte das. Das ist ein richtiges Drehbuch. Dann nehme ich die Spur Heinz Strunk auf. Die ist, beide Spuren sind gepitcht. Heinz Strunk ist so der Hamburger prollige, so leicht unangenehme Typ so. Mhm. Und Heinzer, also der ist ein bisschen nach unten gepitcht und Heinzer ist Jürgen Dose. Mhm. Ein bisschen nach oben gepitcht, nämlich der unsichere, ängstliche, leicht spinnerte Typ so. Und die im Gespräch miteinander.
Ja.
Es ist relativ aufwendig, das zu aufzunehmen und das muss man ja auch zusammen als auseinanderschneiden, wieder zusammensetzen und
so. Machst du das alles?
Nee, das macht, also dieses, das übernimmt freundlicherweise meine Produktionsfirma Studio Bummens. Mhm. Die liebe Mia macht das. Das ist wirklich so eine Frickelarbeit. Ich habe es bei der Familienaufstellung alles selber gemacht. Das ist unendlich. Da habe ich zum Teil ein Routing gehabt von das waren ja 60 Spuren, die da zum Teil, also die Figuren, die gesprochen haben, plus alle Geräusche und so, das war ein irrsinniger Aufwand. Das kann ich nicht mehr leisten. So, und das ist das Konzept, ist immer so 20 Minuten lang, ungefähr, ist so der Ansatz. Und da muss ich mal sehen, ob das funktioniert. Ne? Auch da ist es eben so, keine Ahnung, ob es, ich versuche so gut wie möglich zu machen. Auch das wird sicher 3, 4, 5 Folgen dauern, das ist ja eine neue Form, habe ich auch noch nicht gemacht.
Aber wenn du sowas machst, hast du dann für dich so ein, okay, ich probiere das jetzt für, also du hast ja erst Ideen für die Zukunft schon sozusagen skizziert, aber hast du dann auch so ein, okay, ich mache das jetzt mal 10 Folgen lang und dann entscheiden wir, ob wir es weitermachen?
12 Folgen. Also eine Staffel. Ich habe mit den Leuten von Studio, also mit Jon Hanschin von Studio Bummens, das so vereinbart irgendwie, wir machen das jetzt, probieren das aus, 3 Monate, 12 Folgen und dann sieht man ja, ob's läuft oder nicht. Also und im Fall, wenn es irgendwie Nerv nicht trifft oder so, was ich durchaus mir vorstellen kann, weil das eben auch speziell ist, es hat mit den üblichen Lava-Podcasts nichts zu tun oder wenig, dann würde ich sagen, okay, dann ist mein Typ ja wohl nicht gefragt, ne? Dann würde ich mich aus dem Podcast-Segment auch wieder zurückziehen.
Und dann kommt im Juli, kommt raus, es war immer so schön mit dir.
Es
ist immer so schön mit dir, meine Güte. Ganz kurz, worum geht's?
Das ist eine katastrophal sich vollziehende, unendende Liebe. Wie man heute so sagt, irgendwie die Beschreibung einer toxischen Beziehung. Und da sind sehr viele eigene Erfahrungen mit eingeflossen, aber auch viele Beobachtungen, die ich gemacht habe so im Laufe der Jahre, von so klassisch die Beziehung, wo sich die Leute gegenseitig mehr oder weniger zerfleischen oder im Weg stehen und man sich fragt, um Gottes Willen, das Leben ist kurz, warum trennt ihr euch denn nicht? So, also sowas. Oder die Variante des paranoid-hysterischen nicht mit und nicht ohne sein können, diffuse sexuelle Abhängigkeiten und also all der Wahnsinn, den wirklich, um das jetzt mal so zu sagen, blöde Formulierung, den jeder schon mal so erlebt hat. Und das habe ich irgendwie, also all das, was ich, wie gesagt, erlebt habe, erfahren habe und mitbekommen habe, das habe ich in dieses eine Buch reingepackt. Das war mal so ein Ziel, trage ich auch schon seit 10 Jahren.
Ist das die Beziehung, wegen der du dich tätowiert hast?
Nee. Nee, das ist, auch das ist komplett, wenn ich sage, es ist komplett fiktiv, meine Erfahrungen sind natürlich nicht fiktiv, ne? Aber ich habe das dann so geändert, dass sich dann niemand wiedererkennt.
Und jetzt hast du dich damit beschäftigt, was glaubst du, warum können sich die Menschen nicht trennen? Warum bleibt diese Abhängigkeit da, wo man doch eigentlich, ne, das Leben ist so kurz und so weiter, aber warum, was hält einen?
Ja, es gibt ein ganz grundsätzliches Ding, das ist psychologisch driven, dass der Mensch grundsätzlich Angst vor Veränderung hat. Weil Veränderung bedeutet ganz oft, jedenfalls in der Vorstellung der Leute, Verschlechterung. Keine Verbesserung, sondern Verschlechterung. Deswegen werden alle Kräfte aufgewendet, um die Normalität erträglich zu machen oder erträglich zu halten. Und deswegen gelingt so wenigen Leuten der Befreiungsschlag. genau, misslingt das so oft und deswegen bleiben die Leute, wie das Kaninchen vor der Schlange, bleiben die in diesen längst havarierten Beziehungen, wo Sex sowieso schon lange nicht mehr stattfindet, aber auch irgendwie sonst alles zerrüttet und kaputt und so, und trotzdem bleiben die da gefangen. Und da gibt es natürlich auch einen ganz anderen profanen Grund, nämlich allein zu sein. Da haben ganz viele Leute, können das nicht. Ich konnte es früher auch nicht, kann es jetzt mittlerweile ganz gut so allein sein. Also im Sinne keine Beziehung haben. Und natürlich spielen ja auch oft, das darf man auch nicht unterschätzen, obwohl es heute keine Wirtschaftsgemeinschaften mehr gibt wie vor 50 oder 100 Jahren, aber solche Sachen, dass Trennung oder Scheidung irgendwie auch echt die Leute ruiniert, ne?
Schließt du lieber allein oder lieber zu zweit?
Kommt drauf an.
Und wenn jemand in so einer Beziehung ist, und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin in so einer Beziehung, bin ich nicht, aber ich will stellen.
Nee, du vermittelst auch nicht eine Ahnung.
Und was rätst du mir? Wie komme ich raus?
Ja, das ist immer, das ist natürlich immer so der, ganz schwer zu sagen, weil das ist alle, die Aufsicht auf so eine zerrüttete Beziehung haben, sagen, so und so musst du das machen. Aber wenn man, das hat man doch auch schon 100-mal erlebt, wenn man selber in der Haut steckt und eigentlich weiß, also auch intellektuell ist einem das klar, irgendwie so, dass jetzt irgendwie sehr viel für eine Trennung und sehr spricht und sehr wenig da zu bleiben, aber das durchzuziehen, auch der Trennung so was Traumatisches und ganz oft auch dann Angst davor, dass es dem anderen, an dem man ja immer noch hängt und für den man auch Verantwortung hat, dass der damit nicht klarkommt. Auch da sind wir dann wieder beim Thema Schuld.
Ja.
Angst und Schuld, das Allerschlimmste, was so passieren kann, ist ja sogar, wenn man sagt, irgendwie, pass auf, unsere Beziehung, ich glaube, das ist nichts mehr und so, ich möchte mich von dir trennen. Und dann sagt das Gegenüber, Mann oder Frau, spielt keine Rolle, ja, dann bringe ich mich um. Hat es alles schon gegeben, ne? Oder droht mit irgendwas. Ja. So. Und diese furchtbaren Untiefen, die werden in dem Buch, glaube ich, ganz, ganz interessant behandelt.
Ich bin sehr gespannt drauf. Die letzten drei schnelleren Fragen.
Aha,
vom
zusammenreißen.
Ich mich mir auch. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich ganz irgendwie arrogant und unangenehm im Umgang bin und abweisend und so. Also ein unfreundlicher, tendenziell unsympathischer Zeitgenosse.
Meine Backe tut immer noch weh von der Schelle am Anfang.
Echt? Diese? Naja, aber das muss unter uns bleiben.
Die Kopfnuss tut immer noch weh. Okay, das denken andere. Und versuchst du das zu ändern?
Ja, das kann ich. Kann das ja immer nur, wenn die mich, also das ist ja das Schöne, dass mir das im Nachhinein gesagt wird. Ne? Wenn die mich kennenlernen, irgendwie, ich bin eigentlich, glaube ich, irgendwie ganz pflegeleicht und grundsätzlich erstmal freundlich und kann mich ganz gut benehmen. Und ich finde das, also alles andere finde ich auch öde. Also so eine Arroganz zur Schau zu tragen, weil man glaubt, man sei irgendwie jetzt irgendwie was Besonderes. Muss man
selber wissen. Ich habe gelesen, dass du eine Lektürenliste führst.
Ja.
Und ich fände es schön, wenn du vielleicht ganz kurz an das Gespräch denkst, was wir jetzt hatten, und den Hörer und Hörerinnen eine Buchempfehlung aussprichst. Was würdest du uns empfehlen?
Ja, also ich habe eine Lektüreliste. Das heißt ja in der Literatur heißt es ja Kanon. Ich habe eine 50 Bücher umfassende Liste. Und da an Nummer 1 ist, da hat sich auch nichts geändert, der südafrikanische Autor J.M. Coetzee. Mhm. Und das Buch heißt Schande. Und dafür hat er 1999 den Literaturnobelpreis bekommen. Und das ist überhaupt mein Lieblingsautor. Der kann es einfach. Wobei merke so, dass ich jetzt ein Südafrikaner, aber generell bei den Nordamerikanern bin. Also von Philip Ross, Richard Ford, auch unbekanntere Dennis Johnson oder Richard Yates, wie er auch schon wird, oder so. Das sind so die großen Meister, die auch Tom Wolfe, so ein paar, im Pop. Ich habe auch neulich das erste Mal Kerouac gelesen unterwegs. Der hat es jetzt nicht, der hat's, also die Amerikaner sind handwerklich irre gut. Das, ja. Das können die Deutschen gar nicht. Von den Deutschen ist keiner. Ich habe bei Tom Wolfe, wie der zum Beispiel in allen Einzelheiten ein Baseballspiel beschreibt, so mit den, das ist so tricky und so eine Materialbeherrschung, das ist irre. Das also meines Wissens ist von den deutschen Autoren, es gibt auch ein paar wirklich gute, aber ist da kaum einer, ich kann es auch nicht. Also
Wer wäre ein deutscher Autor, der vielleicht so in die Nähe kommt?
Naja, so Bodo Strauß, aber der schreibt ja auch anders irgendwie und aber den Deutschen ist, da fallen mir tatsächlich irgendwie, also so ihr Handwerk beherrscht zum Beispiel Sibylle Livitscharow. Mhm. Ja, aber so viele,
okay.
Viele fallen mir nicht ein.
Dann kommen wir zur letzten Frage, lieber Heinz. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du draufschreiben? Das ist immer die letzte Frage. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es ernst oder was es auch immer ist.
Eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Also den kleinen Gag, den erlaubst du mir.
Den erlaube ich dir auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Bitte, gerne.
Hat mir richtig Spaß gemacht. Danke. Das war Heinz Strunk. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt wirklich nicht so viele KünstlerInnen, die so vielseitig sind und es gibt auch wenige, die so pragmatisch an ihr Werk rangehen und darüber dann auch so pragmatisch sprechen. Das fand ich wirklich sehr, sehr erfrischend auch mal. Was mir hängen geblieben ist, ist einerseits das Einbeziehen von Kollegen, was er macht und dass er dann auch auf ihre Meinung hört. Also, dass er nicht so abgehoben irgendwo sitzt und meint, dass er alles weiß und sein Erfolg gibt ihm ja recht, sondern eben das Einbeziehen von anderen, dass er das so macht. Und was mir auch sehr, sehr hängen geblieben ist, dass er gedanklich schon beim nächsten Projekt ist, obwohl das aktuell noch gar nicht richtig angelaufen ist. Wir haben uns ja getroffen für Fenster auf Kipp, seinen neuen Podcast. Und es geht aber auch nicht um seinen neuen Roman, der jetzt auch demnächst erscheint, sondern wieder um das nächste Projekt, was irgendwann mal, was er realisieren will. Das finde ich wirklich erstaunlich, wie er da einfach so durchackert und eins nach dem anderen produzieren möchte und sich gar nicht ausruht und sagt, ach, jetzt habe ich diesen neuen Podcast und das ist schön, sondern immer next, next, next. Der Protestant, der ungläubige Protestant. Faszinierend. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Heinz noch alles rauskommt. Sicherlich der ein oder andere Glücksmoment für ihn nochmal dabei und ganz bestimmt auch ein neues, erstes Mal eine andere Seite von Heinz Strunk. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr drauf. Es gibt ja immer eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören hier oder häufig und natürlich möchte ich euch Fenster auf Kipp, Heinz' neuen Podcast, nochmal richtig empfehlen. Jede Woche Freitag kommt eine neue Folge raus. Heinz schaut mit sehr eigenwilligen Blick auf die Ereignisse der Woche und wenn man den News so ein bisschen ambivalent gegenübersteht, so wie ich zum Beispiel, dann kommt man da voll auf seine Kosten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Heinz, für deinen Besuch. Herzlichen Dank auch an Koro, Taxfix und an OwnRunning für den Support hier im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund, bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.